meine Vermutung wäre, dass dieses Vertrauen in die Kommunikation als Allzweckheilmittel brüchig geworden ist.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute wird es um Mediation gehen und ähnliche Sozialtechnologien. Schon ein Hinweis auf meinen heutigen Gast und das Thema, nämlich eine kritische Beleuchtung, ein möglicher Perspektivwechsel, den ich riskieren will, auf unsere Zunft. Der Berater von hier, speziell Konfliktberater, Mediatoren oder auch Coaches und Organisationsberatern. Eine kritische Reflexion des Selbstbildes bedarf einer Perspektive, die von außen gegeben wird, und ich habe diese in den Schriften von Ulrich Bröckling gefunden, der unter anderem zum Thema Mediation geforscht hat und vor kurzem oder vor jetzt doch schon einigen Jahren, aber immerhin noch im Angesicht der Mediation kurzer Zeitspanne, die Publikation Gute Hirten führen sanft. Und dabei dann auch darauf gestoßen bin, dass das Thema schon länger bei Ulrich Bröckling herumgeisterte und zu Einsichten führte. Ich begrüße erstmal zum Beginn des Podcasts Herr Professor Ulrich Bröckling. Hallo.
Hallo, hallo Herr Weigel.
Ich bin schon so direkt in die Themen reingegangen, aber möchte erst doch nochmal so ein bisschen was zu Ihnen erfahren, denn Sie haben einen ganz interessanten Wertegang, den ich dann auch erst im Nachgang mitbekomme. Sie haben unter anderem in Leipzig und an der Uni Halle, wo ich auch tätig bin, geforscht und Ihre wissenschaftliche Karriere begonnen und sind seit mehreren Jahren jetzt schon in der Universität Freiburg. Was machen Sie gerade?
Ja, ich bin Soziologe, habe, bevor ich Soziologie studiert habe, noch eine Ausbildung an einer Fachhochschule als Heilpädagoge gemacht. Also bin in diesem Bereich auch von sozialer Arbeit, Sozialpädagogik unterwegs gewesen, habe nach dem Studium der Soziologie dann auch einige Jahre in so einem Fachverlag für soziale Arbeit als Lektor gearbeitet. Da waren wahrscheinlich auch so meine ersten Berührungen mit vergleichbaren Praktiken, wie sie dann später oder damals in den Anfängen noch auch mit Mediation zu tun haben. Ich war gleichzeitig, das führt dann schon zum Thema hin, in der Antinachrüstungsbewegung stark politisch involviert. Das Thema Kriegsdienstverweigerung war für mich ganz persönlich eine ganz wichtige Entscheidung. Und die Beschäftigung mit militärischem Gehorsam, militärischer Zurichtung, das war mein Promotionsthema, hat mich dann auch in den Kontext von Friedensforschung, Konfliktsoziologie gebracht. Und die Konfliktsoziologie beschäftigt sich dann eher mit der Analyse von Konflikten und weit weniger mit der Analyse von Arten und Weisen, wie Konflikte bearbeitet, vielleicht sogar gelöst werden können. Und ich glaube, meine erste eigenständige Beschäftigung mit dem Thema Mediation war dann ein kurzer Vortrag auf einer SoziologInnen-Tagung zum Thema Konfliktsoziologie, Gewaltsoziologie. Und da habe ich eben vorgestellt, ja, die Geschichte der Mediation, wie ist dieses Konzept überhaupt entstanden? Und ich glaube, da kann man sehr viel auch von der Soziologie und für die Soziologie lernen. Also die Soziologie hat da durchaus eine Rolle gespielt. Sozialwissenschaftliche Ansätze waren sicher eine der Wurzeln. Und umgekehrt kann ein Verfahren wie die Mediation auch ganz elementare soziologische Theorien nochmal neu mit Beispielen, mit Anregungen befruchten. Und das hat mich dann bewogen, dann mich mehrfach, nicht regelmäßig, aber doch über einen längeren Zeitraum immer wieder mit diesem Thema auf der Ebene von Vorträgen oder auch Aufsätzen, die aus diesen Vorträgen entstanden sind, zu beschäftigen.
Dieser erste Vortrag, das klingt danach, dass das schon länger her ist.
Ungefähr 2000, ich weiß es nicht mehr, ja, also schon einige Jahre her. Das war noch in dem Kontext, das vielleicht auch nochmal zur Einordnung meiner Perspektive auf dieses Thema. Ich hatte, wie gesagt, promoviert zum Thema militärischer Gehorsamsproduktion, Soziologie und Geschichte militärischer Disziplinierung und war dabei auch auf ganz wesentlich auf die Arbeiten von Michel Foucault gestoßen, einen französischen Philosophen, Historiker, gar nicht so leicht disziplinär einzuordnen. Und Foucault hatte in seinen letzten Lebensjahren in Vorlesungen sich mit einem Konzept beschäftigt, und für das er auch dann einen eigenen Begriff geprägt hatte, mit der Frage der Regierungskünste. Er hatte dafür den Begriff der Gouvernementalität geprägt. Eine Perspektive auf historische, aber auch auf gegenwartsnahe Phänomene, die schauen, in welchen Formen, mit welchen Techniken, im Bezug auf welche Rationalitäten und Begründungen werden Menschen regiert und regieren Menschen sich selbst. Regieren hier in einem ganz weiten Sinne verstanden, jetzt also nicht nur als Haupt- und Staatsaktion, was irgendwelche PolitikerInnen tun, sondern das Gouverné, govern, also man kann auch eine Familie regieren, man kann seinen eigenen Körper regieren, das planvolle Einwirken auf andere und sich selbst. In diesem weiten Sinne das Regieren. Und das war die Perspektive, die ich dann auch auf das Thema Mediation gestellt habe. Mediation als eine Form, Menschen, die in Konflikt miteinander stehen, in irgendeiner Weise so zu führen, gute Hirten führen sanft, dass sie in der Lage sind, diesen Konflikt, das ist ja das Konzept der Mediation, dann selbstständig mit Unterstützung einer dritten Partei, des Mediators, der Mediatorin, aber die Bearbeitung dieses Konflikts erfolgt nicht durch den Mediator, die Mediatorin, sondern durch die KonfliktpartnerInnen selbst. Dieses ganze Arrangement, was dann in der damals gerade auch im deutschsprachigen Bereich erst aufkommenden Mediationsliteratur entfaltet wurde, tatsächlich als eine Technik der Konfliktbearbeitung zu begreifen.
Da sind jetzt mehrere Stichworte drin, die ich erhellend finde zum Verständnis von Mediation. Also einmal diesen weiten Begriff der Regierungskunst, also sozusagen des Beeinflussens. Und Sie stellen das ja in Ihren Schriften auch in den Kontext von anderen Techniken des Feedbackgebens, der Planung, Resilienz aufbauen. Und da wird schon deutlich, es geht um eine Form der Beeinflussung anderer Menschen, die durchaus damit einverstanden sind und damit nicht mehr in so eine harte Regierung von ich kann mit klassischer Gewalt den Willen übergehen und schaffe dennoch das Verhalten bei der anderen Seite. Das ist, finde ich, einen wichtigen Aspekt. Ich würde noch zur Einordnung einen Punkt zurück. Den fand ich deshalb interessant, weil Sie sozusagen in den 90ern ja auf Schriften zurückgegriffen haben, die dann durchaus vor der Zeit liegen, klar. Und ich aus der Rechtssoziologie weiß, dass man eben dort auch schon die Vermittlungstätigkeiten in den 80er und 70er Jahren untersucht hatte. Und es ist immer noch merkwürdig für mich sozusagen, dass das nochmal aufkommt in den 90ern, dann aber außerhalb des Rechts. Und wird dann von der Justiz und von der Rechtspolitik übernommen. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das wie so eine Schattenzeit gibt in den 80er, 90ern und dann nimmt das Ganze von der Praxis auf Fahrt?
Also mein Eindruck ist, dass das gewissermaßen ein Import aus der US-amerikanischen Gesellschaft war, wo es im Gefolge von 68 und auch eine Kritik an der Rechtspraxis, der Rechtsprechung, dem Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten qua Recht, die dann zu Konzepten der alternativen Konfliktregelung geführt haben, also außergerichtliche Vergleiche, Täter-Opfer-Ausgleich und eine ganze Vielfalt von Verfahren, Prozeduren, die in den USA entwickelt wurden, auch in anderen Staaten, aber in den USA war das auch tatsächlich eine starke, im angloamerikanischen Bereich war es eine starke Bewegung in der Rechtswissenschaft und in der Rechtspraxis, eine Bewegung, die einerseits tatsächlich auch eine politische Bewegung war, also eine emanzipatorische Bewegung, die gegenüber die Bevormundung von Recht oder über die Klassenasymmetrien oder die Reproduktion Community von sozialer Reproduktion von rassistischen und sozialen Ungleichheiten qua Recht geforscht hat und das auch politisch zum Thema gesetzt hat und diese Versuche nach anderen Formen der Konfliktlösung nicht außerhalb des Rechts, aber in anderen Formen als in dem eines Gerichtsverfahrens hatte da einen Punkt. Es war aber auch eine Bewegung, die schlichtweg etwas mit Effizienzsteigerung und Kostengründen zu tun hatte. Also was die Gerichte, nicht nur in den USA, waren einfach überfordert. Die Verfahren wucherten und man kam nicht hinterher. Und solche Verfahren wie Mediation waren dann auch ein Versuch, die Gerichte zu entlasten von bestimmten, meist eher kleineren Fällen, die man dann auf einfachere Weise, ohne auch die Kosten und den Personaleinsatz zu führen, also zu lösen, versuchte. Also es kam zusammen ganz unterschiedliche Motive, ein emanzipatorisch eher links besetzter, die Vorstellung einer Kritik dieses Klassenrechts und der rassistischen Dimension dieses Rechts und ein Effizienzgedanke, der durchaus mit neoliberalen Vorstellungen eines verschlankten Staats oder eines verschlankten Rechtssystems d'accord ging. Und die trafen sich aber gewisserweise oder liefen parallel. Sie trafen sich jedenfalls in ihrem Interesse und in der Entwicklung eines solchen Verfahrens, wie es dann die Mediation wurde.
Und meine These wäre sozusagen der Treffpunkt, und das fand ich bei Ihnen dann nochmal erhellend, da werden wir jetzt gleich dazu kommen, der Treffpunkt war die Selbstbestimmung, die Eigenverantwortung. Die einen nennen das Autonomie, die anderen Eigenverantwortlichkeit in der Mediation, aber diese Welle kam über die ganze Beratung und Coaching-Szene, wo sich dann sowohl Business, Ideen und Selbstmanagement, und damit wären wir sozusagen bei Ihrem geprägten unternehmerischen Selbst als Begriff. Und auf der anderen Seite, und das fand ich wirklich eine ganz bemerkenswerte Verbindung zu den Vorstellungen von Selbstverwaltung, die in den 70er Jahren eher die Konnotation hatten, aus der Gesellschaft rauszufallen. Also ein ganz anderes Verständnis von Autonomie. Da waren es noch der schwarze Block und die Linksradikalen. Aber ne, wir haben das zum Beispiel in der Transaktionsanalyse, den Begriff als Kernidee aus Amerika importiert. Und in der Mediation die Eigenverantwortlichkeit. Und es ist eine ganz andere Konnotation bekommt. Und als zweites diese Basis des Vertrages, der Absprache und damit die Regierungskunst Einfluss zu nehmen. Das fand ich einen Punkt. Wenn Sie das nochmal erläutern können, diesem Wandel, weil das ist auch weit vor meiner Zeit, dass man ganz anders damals Selbstverwaltung, Selbstmanagement verstanden hat. Also Selbstmanagement war dann später der Begriff.
Ich glaube, dass dieses Zusammenkommen von bestimmten Konzepten, die in ganz unterschiedlichen, sogar in vieler Hinsicht gegensätzlichen Milieus und Diskursen entstanden sind, ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Zugang sind, um diese Transformationen, die sich in den westlichen Gesellschaften so zwischen den 70er und 90er Jahren vollzogen haben, die häufig dann unter diesem, ja, vielleicht kann man schon sagen, Nebelbegriff des Neoliberalismus, der erstmal als Begriff nicht so viel erklärt. Man kann da doch auch andererseits sehr präzise Bestimmungen. In solchen Bestimmungen taucht dann auch immer so etwas wie Eigenverantwortung oder überhaupt Verantwortung, Selbstbestimmung auf. Es steht dort auf der einen Seite in dem Kontext, dass wenn ich die Vorstellung habe, es ist gut, so zu regieren, bleibe jetzt wieder bei der Regierungskunst, dass die Gesellschaft sich wie ein großer Marktplatz versteht und so wie ein Marktplatz sich selbst organisiert. Auf Märkten agieren Anbieter und Nachfrager, Käufer und Verkäufer. Es gibt aber keine zentrale Instanz, außer vielleicht die Marktpolizei, die dafür sorgt, dass da niemand Dinge klaut oder die, weiß nicht, was den Verkehr regelt. Das ist aber erstmal von dem Ideal des ökonomischen Vorstellen, was passiert auf einem Markt, wird das häufig gar nicht mitgedacht. Jedenfalls sind es selbstständige Akteure, die selbstbestimmt ihre eigenen Interessen verfolgen und um ihre eigenen Interessen effizient zu verfolgen, mit anderen in Verhältnisse treten, in Verhältnisse der Kooperation. Man schließt sich zusammen, um gemeinsam etwas zu erreichen oder auch in Verhältnisse der Konkurrenz. Man konkurriert mit anderen, man steht im Wettbewerb mit anderen, man ist Kunde, man ist Verkäufer. Also auch da ja diese Vorstellung, ein Tauschhandel ist etwas, wo sowohl der Verkäufer wie der Käufer ihre jeweiligen Interessen, ihre auch selbstbestimmten, ihren eigenen Präferenzen folgenden Interessen verwirklichen kann. Ja. Nur so kommt Tausch zusammen. Der eine will was loswerden und oder will Geld erwerben und der andere möchte etwas haben, was er nicht hat und findet es bei einem anderen. Also damit eine ganz starke Vorstellung von Dezentralität, die Einheit, von der das Soziale her gedacht wird, sind einzelne, jeweils ihren individuellen Nutzen maximierende Subjekte, die, um das zu tun, miteinander interagieren. Ja. Diese Variante, und das hat aber noch die andere Seite, und das ist vielleicht eher so ein kulturelles Phänomen gewesen. Ich hatte eben schon das Stichwort 68 genannt. In dieser Zeit gab es eine massive Kritik an dem Konformitätsdruck, an den autoritären Verhältnissen der 50er, 60er Jahre, die noch in Deutschland zumindest sehr stark auch fast noch kaiserreichliche Mentalitäten reproduziert haben, in vieler Hinsicht dann auch noch natürlich der Nationalsozialismus und die Kultur fortwirkte. Aber auch in den USA, in Frankreich und in Großbritannien, anderen westlichen Ländern, war doch diese eine Zeit, wo eine ganz rigide Vorstellung von Konformität herrschte. Und dagegen hatte sich in den 60er Jahren zunehmend ein kultureller, politischer, subkultureller Widerstand von Jugendbewegungen, von politischen Bewegungen, von der Studierendenbewegung von 68 mobilisiert, die diese Art von Normierung und Formierung nicht mehr bereit war zu ertragen. Das passte wiederum zusammen, dass natürlich auch die Arbeitswelt sich veränderte, wo man dann nicht mehr nur Fließbandarbeiter brauchte, sondern schon selbstständig planende, in Teamarbeit auch kooperierende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also da kam ein kultureller Wandel, politische Emanzipationsbestrebungen und eine ökonomische Doktrin, die dann ja auch als politische Doktrin erfolgreich hatte, in Reagans Amerika, in Thatchers Großbritannien und in Deutschland dann mit ein bisschen zeitlicher Versetzung, dann insbesondere bei der ersten rot-grünen Regierung unter Schröder nach 99.
Man könnte ja diesen Wandel von der, sag ich mal, wie das Andreas Reckwitz meint, ne, von der geordneten Moderne hin zur, hat eine andere Betonung, ne, mit den Singularitäten, aber von dieser Austritt aus der geordneten Moderne als eine große Befreiungsnarrativ erzählen, dass sozusagen das Individuum, das eigenverantwortliche Individuum im Anschluss an die Idee des freien, vertraglich sich bindenden Bürgers aus dem BGB in alle Beziehungsstrukturen Eingang hält, sowohl im Verhältnis zum Staat, das war, glaube ich, der letzte Aspekt, den aktivierenden Staat, und dann wurde der Bürger zum Kunde und der Staat ein aktivierender Moderator gesellschaftlicher Prozesse, und vorher in den Organisationen, Arbeitnehmer waren gefragt und mussten plötzlich ihre Arbeitsprozesse aushandeln in Gruppenarbeit und waren nicht mehr nur sozusagen dem Wort der Regierung sozusagen oder der betrieblichen Regierung ausgesetzt. In der Pädagogik haben sie das dargelegt, wie dann da die Kontraktpädagogik Einzug hält, und heute muss halt jeder mit allen am Abendbrottisch den Urlaubsort aushandeln, und es ist nicht mehr erlaubt zu sagen, du bist aber einfach noch nicht so weit. So, ich will jetzt auch mal als Erwachsener sagen, was ich will. Damals als Kind musste ich machen, was meine Eltern sagten. Also wir kommen in diese Aushandlungsprozesse rein und könnten sagen, Mensch, das Eigenverantwortliche hat sich befreit aus allen beengenden Strukturen. Der Vertrag ist die fundamentale Beziehungsstruktur und es ist schön. Aber es klingt in Ihren Schriften immer ein kritischer Moment und ein Preis, den das Ganze hat. Was kostet uns das?
Also zunächst mal glaube ich, dass dieses Freiheitsversprechen, was Sie gerade nochmal skizziert haben, ganz, ganz wesentlich ist. Und das ist auch nicht nur ein Trugbild, sondern das ist tatsächlich auch etwas, was als Erfahrung Menschen machen, die sich auf solche Arbeitsformen oder ein Leben in einer solchen Gesellschaft einrichten müssen. Insofern ist das auch unumgänglich gewesen, um überhaupt diese Transformationen, die Gesellschaften wie die unsere in diesen Jahren vollzogen haben, akzeptabel zu machen. Wenn das nicht angeknüpft hätte, angeschlossen hätte, auch an Sehnsüchte, an Begehren, an ja vielleicht emanzipatorische Erfahrungen, die man irgendwo in bestimmten Situationen mal punktuell gemacht hat und von denen man mehr haben möchte, wäre das, davon bin ich ganz fest überzeugt, niemals möglich gewesen, diese Transformation hin zu dieser radikalen Form von Vermarktlichung und Kontraktualismus, der Vertrag als allgemeine Kategorie des menschlichen Zusammenhalts und des Zusammenlebens, das durchzusetzen. Jetzt kommt die andere Seite. Wir sind ja nicht nur ermöglicht und man eröffnet uns nicht nur die Möglichkeiten, selbst zu bestimmen. Wir sind gleichzeitig dazu verdammt. Wir müssen das auch tun. Mhm. Es gibt diesen schönen Spruch aus der Kinderladenbewegung, die dann irgendwann klagend, stöhnend gesagt haben, wir müssen immer tun, was wir wollen.
Ja,
ist ja auch eine ziemliche Zumutung.
Wir spielen, was wir wollen.
Ja, genau. Das heißt ja, wenn ich frei entscheiden kann und als Marktteilnehmer, als der ich mich imaginieren soll, wird mir suggeriert, ich könne dauernd entscheiden, dann heißt das auch, ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht bestimmte Entscheidungen delegieren. Ich muss ja und laufen.
Selbst das wäre dann die Entscheidung.
Ne? Selbst das wird als Entscheidung modelliert, genau. Also das ist eine enorme Anstrengung. Die Anstrengung nicht nur des Entscheidens selbst, sondern auch, wenn man sagt, du bist selbstverantwortlich, dann heißt das, du bist deines Glückes Schmied. Du kannst schaffen, was du dir vornimmst. Aber dieser Satz ist gar nicht zu denken ohne die Kehrseite, die meist eben nicht explizit mitkommuniziert wird. Wer sagt, du bist deines Glückes Schmied, sagt implizit immer mit, du bist selbst schuld an deinem Unglück. Das heißt auch, man trägt die Risiken der eigenen Entscheidung. Da gibt es keinen oder nur noch in deutlich eingeschränkterem Maße einen Wohlfahrtsstaat, der bestimmte Risiken abfedert. Das Prinzip der Versicherung wird privatisiert und damit auch in marktförmige Regeln überführt.
Der Preis sozusagen, wenn ich individuell darf, muss ich gesellschaftlich auch entscheiden. Und da gibt es möglicherweise auch einfach, es gibt welche, die das gerne machen und welche, die das nicht gerne machen. Und bei den Umwandlungsprozessen der Wirtschaftswelt haben wir das erlebt, dass nicht alle gerne frei entscheiden wollen, sich selbst organisieren wollen. Das erleben wir heute noch. Okay, da steckt also ein Zwang drin, den wir nur auf gesellschaftlicher Ebene merken.
Sie haben es jetzt so formuliert, als sei das eine Art individueller Disposition oder Vorliebe. Das mag es auch geben, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber selbst wenn man noch so sehr will oder sich auch noch so sehr Mühe gibt und die entsprechenden Kompetenzen sich drauf zu schaffen, versucht, gehört zum Wettbewerb, zum Markt, der ja da als die rationale Logik gibt, gehört immer zu, dass alle grundsätzlich könnten, aber faktisch nicht alle können. Es kann auf einem Markt im Wettbewerb in einer Konkurrenz nicht nur Gewinner geben, sondern es ist vielleicht kein Nullsummenspiel, aber es ist jedenfalls kein Spiel ohne Verlierer. Es ist keine reine Win-Win-Situation. Das ist aber die Illusion oder meinetwegen
die auch der individuellen Ebene geboren wird.
Die auch, ja, aber auch die natürlich permanent gepredigt wird. Sie hatten eben dieses Buch über das Unternehmerische Selbst angesprochen. Ich habe also versuche, wo ich genau diese Anrufung, diese Forderung, jeder möge doch in allen seinen Lebensbereichen sich wie ein Markt, also wie ein Unternehmer oder eine Unternehmerin des eigenen Lebens verhalten. Dafür habe ich sehr viel Ratgeberliteratur mir angeschaut. So, wie manage ich mein Leben oder wie führe ich ein Unternehmen? Und was mir da aufgefallen ist, war einerseits diese Forderung, das war so Literatur, die so um den Jahrtausendwechsel, ein paar war schon ein bisschen älter, ein paar stammte aus den ersten Jahren des neuen Jahrtausends, dass sich da durchzog, durch ansonsten sehr unterschiedliche Konzepte, die auch unterschiedliche psychologische Hintergrundtheorien hatten. Aber diese Vorstellung, sei ein Unternehmer deines Lebens, das war gewissermaßen das Leitmotiv, was die allermeisten dieser Ratgeber herausposaunten. Und zwar immer wieder. Und da wurde dann eben eher mit der Seite des Versprechens operiert. Wenn du dich anstrengst, wenn du deine Alleinstellungsmerkmale herausarbeitest.
Was als Unternehmer sinnvoll
ist. Ja, ne? Also man könnte Andreas Reckwitz' Rede von der Singularität, sei
Ja.
das besonders. Hier kann man letztlich auch in ökonomische Kategorien als
Ja, finde ich
Alleinstellungsmerkmal
auch. Also
übersetzen. Reckwitz tut das auch, er erweitert das dann noch um andere Aspekte, aber er sieht durchaus auch diese ökonomische Seite. Wenn du das tust und wenn du dich da dauernd anstrengst und zu einem Leben im Wettbewerb gehört ja auch, dass man da niemals mit fertig wird, sich
Ja.
anzustrengen. Die Konkurrenz schläft nicht, die anderen folgen den gleichen Regeln. Man steht immer wieder in neuen Situationen, wo die anderen die Tricks, die man sich gerade draufgearbeitet hat, auch längst kennen. Und dann geht das Spiel auf der nächsten Ebene los. Das ist eine Anstrengung ohne Ende. Das gehört auch zu diesen dunklen Seiten. Das heißt nicht, dass es nicht auch Erfolge gibt, die Möglichkeiten zu Anerkennung, auch zu ökonomischem Erfolg. Aber es gibt sie niemals für alle. Es gibt eben immer diese dunkle Seite, dass viele rausfallen. Und das gehört auch zu dem Reden von Verantwortung, dass die Verantwortung für das Rausfallen dann eben auch individualisiert
Also,
wird.
das ist schon eine starke Individualisierung der Sichtweise und dieser Wechsel oder diese Potenzierung von sei der Unternehmer deines eigenen Lebens hin zu heutigem lebe dein bestes Leben. Also das Zweitbeste ist schon nicht mehr gut genug und du musst es profilieren. Da sehe ich schon auch diese, sage ich mal, diese Steigerung dieses Antriebs in den letzten 20, 25 Jahren. Und das hat eben schon auch Überforderungsseiten, also dieses Erschöpfungssyndrom so. Das wäre also eine negative Seite. Das kann man festhalten. Ich wollte noch auf einen Punkt raus, auf den Sie im Kontext dieses Kontraktualismus eingehen, wo also das Individuum sich in Beziehung zu anderen setzt und das auf der Basis von Verträgen. Weil da haben Sie nach meiner Lesart schon sehr früh diese Mediation ins Spiel gebracht als dritte Party, als dritte Partei, die dann wie die Polizei sozusagen darauf achtet, dass nicht der Mächtigere der Vertragspartner gewinnt. Im bürgerlichen Recht haben wir den Verbraucher geschaffen und sagen, okay, der ist halt so ein bisschen Opfer und der wird jetzt geschützt. In der Mediation haben wir sozusagen als dritte Regierungskunst, wieso braucht es den überhaupt? Das war sozusagen die Ausgangsfrage dann.
Also vielleicht macht Sinn, noch mal ganz zu fragen, wie funktioniert eigentlich ein Vertrag als ein soziales Arrangement? Man könnte sagen, als eine soziale Technik, Technologie. Das sind jetzt Gedanken, die sich schon bei Max Weber finden. Ein Vertrag beruht auf der Suggestion, dass die VertragspartnerInnen gleich sind. Beide setzen ihre Unterschrift unter den Vertrag oder bei impliziten Verträgen funktioniert es auch ohne Unterschrift, aber letztlich wird suggeriert, beide haben das, was vertraglich vereinbart wurde, gewollt. Es ist ein Konsens im Hinblick auf den Gegenstand des vertraglich Vereinbarten. Und damit wird suggeriert die Gleichheit der VertragspartnerInnen als Rechtssubjekte. Beide sind mündig, beide wollen das, sie haben einen Willen, einen freien Willen. Sie werden nicht gezwungen, das zu unterschreiben. Sie können auch nicht unterschreiben, damit kommt kein Vertrag zustande. Das ist die implizite Suggestion, die jedem Vertrag als solchem eingeschrieben ist. Das macht aber unsichtbar die tatsächlichen Ungleichheiten, die bei jedem Vertragsabschluss auch da sind. Nie sind die Vertragspartner oder in allerseltensten Fällen tatsächlich im Hinblick auf ihre Ressourcen, auf ihre Machtpotenziale gleich. Wenn man das am Beispiel eines Arbeitsvertrages deutlich macht, okay, der Arbeitgeber braucht, um seine Geschäfte zu führen, braucht Arbeitnehmer. Insofern gibt es da auch eine Stärke auf Seiten des Arbeitnehmers, der seine Verhandlungsmacht je nach Arbeitsmarktlage auch entsprechend einsetzen kann. Aber in der Regel ist es doch so, dass jemand, der auf Lohnarbeit angewiesen ist, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, vielleicht sich für oder gegen diesen oder jenen Arbeitsvertrag entscheiden kann, aber doch gezwungen ist, qua ökonomischer Situation, ökonomischer Lage, irgendeinen Arbeitsvertrag abzuschließen, sodass das mit der Freiheit des Vertragsabschließen formal rechtlich gesehen, klar, man muss nicht einen
Ja, aber
Arbeitsvertrag
ich muss,
abschließen,
ja.
aber sozial sind ja die Entscheidungsmöglichkeiten schon gewissermaßen präformiert.
Einen muss ich wählen.
Wenn ich den Vertrag als Modell für soziale Beziehungen darstelle, dann mache ich genau diese Seite der Ungleichheit unsichtbar. Die lasse ich draußen. Das ist so eine Selbstideologisierung, die in der Kommunikation über Verträge liegt. Und dann käme von da dann auch jetzt die Frage nach dem dritten.
Weil das war sozusagen in einem Dreisatz bei mir eine offene Frage und da können wir vielleicht mal drüber nachgrübeln. Als Jurist habe ich sozusagen Verträge gelernt im juristischen Kontext. Habe in der Rechtsgeschichte halt mich mit dem BGB beschäftigt und dachte, ja, stimmt, ich habe im Recht dieses Korsett und da sind die Rechte gleich verteilt. Das kann ich erkennen aus dem Gesetz und dann kann ich die gleich behandeln und muss merken, im Sozialen gibt es eine mächtigere Partei, weil sie sich nicht nur auf Recht als Machtbasis stützt, sondern auch auf andere. Wenn ich jetzt diesen Gedanken des Vertrages im Sozialen anwende, dann sind doch aber per se alle sozialen Machtressourcen auch hineingedacht in die Absprachewelt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Mediation zwei Personen habe, die in einem Konflikt sind und die wollen den klären in der Mediation, kann ich natürlich nach ökonomischen Gesichtspunkten fragen und feststellen, möglicherweise der eine hat wesentlich mehr als der andere. Dann stellt sich aber die Frage, wie macht das die ökonomisch unterlegene Person, dass die andere in der Mediation ist? Sie hat dann meinetwegen die Machtressource von Publicity und könnte den anderen halt in der Öffentlichkeit schlecht aussehen lassen. Also diese Mitmachfalle auch, die Sie beschreiben. Was wird unsichtbar, wenn ich mich im Sozialen als Vertrag, als Grundlage der Beziehung nehme?
Also Vertrag suggeriert Gerechtigkeit qua Gleichheit der VertragspartnerInnen. Diese Gleichheit ist eine rechtliche Gleichheit, aber keine soziale Gleichheit. Mhm. Diese soziale Gleichheit wird unsichtbar gemacht. Das heißt auch, dass Verträge nicht vor Konflikten schützen. Viele Verträge werden abgeschlossen und dann kracht's, also nicht nur zwischen Ehepartnern, sondern zwischen Kunde und Verkäufer und so weiter. Also, und dann kommt es zu einem Konflikt. Man kann dann, Sie haben es gerade gesagt, wenn man da große Machtasymmetrien zwischen den Konfliktparteien beobachten kann, kann man fragen, wie kommt unter solchen Bedingungen überhaupt eine Mediation zustande? Wieso führt nicht die stärkere Partei den Prozess und setzt ihre rechtliche Manpower ein, um da ihre Position möglichst weit durchzusetzen. Und das ist ja eine der Logiken, über die dann auch die Mediation operiert. Es gibt auch in der Mediation ganz unterschiedliche Stränge, werden wir sicher noch darauf zu sprechen können. Aber ein Strang ist der, der die Mediation ganz nüchtern und ökonomisch als eine Form einer erweiterten Nutzenmaximierung. Also es wird nicht gelingen, ein Mediationsverfahren zu führen, wenn nicht beide Parteien sich von diesem Verfahren ein Ergebnis versprechen, das besser ist als ein Ergebnis ohne Mediation. Ja, okay. Diese BATNA-Logik heißt das, Best Alternative to Negotiated Agreement, so heißt das in dem Harvard-Prinzip-Buch, also dieser Rational-Choice-Variante von Mediation. Und ich glaube, das ist ein starker Punkt, weil es nämlich genau an diese Logik des Vertrags, an die Vorstellung eines Subjekts, das ein Nutzenmaximierer ist, das ist ja auch ein Bild, was zu einem Vertragssubjekt hört. Vertragspartner sind Menschen, die nicht aus Menschenfreundlichkeit und sozialer Anziehungskraft für die anderen einen Vertrag abschließen, sondern weil sie ihr individuelles Interesse verfolgen, ihren Nutzen maximieren wollen. Dieses ganz nüchterne Modell eines individuellen Nutzenmaximierers kann auch zur Geltung gebracht werden, zum Beispiel, wenn die Alternative zu einem Mediationsverfahren ein ungeheurer, teurer, langwieriger, mit öffentlichem Reputationsverlust verbundener Gerichtsprozess wäre.
Ja, genau, oder einfach auch nur ein Waschen dreckiger Wäsche in der Öffentlichkeit ohne Gericht, was ja auch häufig ist. Das ist auch das kühle Element eines Vertrages, dass dort also die Beziehung auf eine nüchterne, rationale Komponente auch heruntergeregelt wird. Und dann ist das Vertragliche nicht mehr nur ein Befreiungselement, sondern auch ein etwas, ernüchterndes soziales Etwas, was wieder in die Brüche gehen kann.
Ja. Also Verträge sind ja etwas, auch wenn man sagen, die Geschichte des ökonomischen Denkens und ökonomischen Handelns sich nochmal nachvollzieht, sind ja etwas, was bestimmte Affekte erstmal überhaupt zähmen, disziplinieren muss, um Menschen überhaupt als vertragsfähige Subjekte zu setzen. Also in der Soziologie gibt es dieses Theorem, es geht auf Emil Durkheim zurück, der nicht vertragsmäßigen Grundlagen von Verträgen. Also man muss schon ein Vertrauen in die VertragspartnerInnen haben, um mit ihnen überhaupt bereit zu sein, einen Vertrag einzuschließen. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegenüber mich in jedem Fall versuchen wird zu betrügen und wenn ich so fest davon überzeugt bin, dass er nichts anderes vorhat, als mich zu betrügen, werde ich sehr zurückhaltend sein, mit dieser Person einen Vertrag einzugehen. Das wäre eine solcher Grundlagen.
Und das wäre auch die Hürde für Mediation.
Das ist auch die Hürde für Mediation. Aber um einen Vertrag abzuschließen, braucht es auch sowas wie, also jetzt mal ganz banal, um etwas, was ich haben möchte, mir nicht einfach gewaltsam anzueignen oder durch List und Diebstahl anzueignen, sondern mich umzuschauen, den Markt zu sichten, Preisverhandlungen vielleicht zu führen, muss ich meine eigenen Bedürfnisse, mein eigenes Begehren, meine Gier zähmen. Ich muss diese Leidenschaften, also Albert Hirschmann, ein Wirtschaftshistoriker, Wirtschaftssoziologe, hat ein wunderbares Buch über die Entstehungszeit des Kapitalismus geschrieben, das heißt Leidenschaften und Interessen, wo er dann beschreibt, wie in dieser Phase der frühen Neuzeit auf einer Affektebene die Leidenschaft, zum Beispiel die Gier, das, was dann in den 7 Todsünden ja auch dann schon religiös alles beschrieben worden ist, so präformiert worden sind, dass die Leidenschaften nichts mehr sind, was man bekämpfen muss, sondern wenn sie moderiert, gemäßigt, zivilisiert kultiviert werden, nämlich in Interessen verwandelt werden, dann sind sie eine enorme produktive Kraft. Der kapitalistische Markt, der Wettbewerb ist darauf angewiesen, genau diese Art von Interessen überhaupt zur Grundlage zu machen.
Das erinnert mich an die Bücher von Honoré de Balzac, wo immer die Gier eine Rolle spielte und eine Figur den fleißigen, neuen, bürgerlichen Person abgegeben hat, wo sozusagen diese Leidenschaft diszipliniert wurde. Das ist für Sie sozusagen die Herkunft des Interesses, das auch in der Mediation verhandelt wird, als ein selbstdisziplinierter Antrieb.
Also man kann das auch mit Norbert Elias als Geschichte des modernen Zivilisationsprozesses, auch da ja eine Form von Gefühlsmoderation, Mäßigung, in diesem Sinne Zivilisierung. Ohne das wäre ich nicht in der Lage, in den Supermarkt zu gehen, ohne da gleich den Supermarktdetektiv am Hals zu haben, wenn wir da uns sofort die Waren aneignen würden. Unser Alltag, das marktförmige Leben, verlangt ein so hohes Maß auch einerseits von Begierden, die geweckt werden. Jede Werbung funktioniert so, dass man am liebsten gleich sich draufstürzen würde. Aber Finger weg, man erlebt das dann allenfalls beim Sommerschlussverkauf dann, wo die Gier mal dann auch deutlich sichtbar wird. Also das muss geweckt werden, sonst kommt es überhaupt nicht zu den entsprechenden Umsätzen. Der Verkaufsanreiz mobilisiert diesen Affekt der Gier. Ja. Aber diese Gier muss gleichzeitig, um das in marktförmigen Wegen zu halten, auch in vertragsförmigen Wegen zu halten, immer wieder in Form gebracht, zurückgehalten, zurückgenommen, aufgeschoben werden. Man muss immer sich das auch versagen, was man eigentlich haben möchte. Und das führt auch zu diesen Spannungsfeldern. Ich glaube, so könnte man, das ist jetzt so ein bisschen Küchenpsychologie, darüber kann man, glaube ich, auch ganz viele Konflikte erklären, die sich in unserer Gesellschaft zeigen.
Und da wird für mich der Begriff einer Sozialtechnologie, die gelernt werden muss und die gesellschaftsweit gelernt werden muss, sofort deutlich, dass wir natürlich aufbauen können auf die ganzen Trainings zur Ich-Botschaft in Kommunikationstrainings in den 80ern, dem Ausgreifen therapeutischer Konzepte seit den 70ern in die Alltagswelt und in die Lebensführungswelt und dass wir mit Coaching und Supervision im professionellen Bereich solche Sozialtechnologien des neuen Führens kennen. Das ist für Mediatoren eine beruhigende Botschaft, weil sie sich ja manchmal fragen, warum so wenig Mediationen stattfinden. Eine Technologie, bei der zwei verfeindete oder gegnerisch in Stellung gebrachte Personen an einen Tisch gebracht werden, das ist nun weiß Gott nicht selbstverständlich.
Aber es ist natürlich auch nichts Neues.
Auch wenn man das ganz natürlich ansieht und sagt, das ist doch das Selbstverständlichste von der Welt, dass man sich hinsetzt und drüber redet. Das ist ja eigentlich eine sehr kultivierte deutsche Fantasie, dass wir uns dann einfach die Dinge sagen und dann sind sie geordnet. Für viele ist das eher ganz anders, was man intuitiv macht in einem Konflikt, nämlich weggehen.
Ich stimme Ihnen zu, dass das erhebliche Disziplinierungs- und Selbstkontrollleistung erfordert, um das zu können. Gleichzeitig ist das, was Mediation macht, etwas, was ja auch, da findet man wahrscheinlich Beispiele im Alten Testament und in lange zurückliegenden Epochen, findet man diese Figur des Dritten, der einen Konflikt schlichtet, indem er die Konfliktparteien miteinander ins Gespräch bringt. Der Unterschied zwischen einer Technik und einer Technologie, und ich glaube, das kann man auch so etwas auch auf Sozialtechnologie und auf sowas wie Mediation übertragen, ist, dass Mediation als Verfahren ruht auf ganz basalen Techniken der Klärung eines Streits, der Figur eines Dritten, die als Vermittler tätig ist. Aber Mediation wird dadurch zu einer Technologie, als dass es ein ganz konkretes Verfahren mit konkreten Schritten gibt, mit bestimmten Gesprächsführungstechniken, mit bestimmten Ausbildungsgängen, mit Zertifikaten, mit Begleitforschung, die die Wirksamkeit dieser Verfahren prüft, mit Evaluationen, mit geregelten Kostenregelungen, mit gesetzlichen Verpflichtungen. Das ist der Punkt, wo es verwissenschaftlicht wird, über Forschung. Da geht dann das ganze psychologische Wissen der humanistischen Psychologie und so weiter, auch der ganzen Gruppendynamik, Forschung rein und wird gewissermaßen auch in dauernden Feedbackschleifen überprüft, verfeinert. Dann gibt es da einen Markt. Jeder macht sein eigenes Modell von Mediation. So groß zu unterscheiden tun sie sich am Ende gar nicht, aber das hat dann wiederum eher einen Marktcharakter, dass man
sich von den anderen,
die Singularisierung. Anderen absetzen möchte. Also das scheint Mediation, als solche hat mich das dann auch interessiert, etwas sehr Typisches für ein Verfahren, wo man auch sagen kann, hat es immer gegeben, wird es wahrscheinlich immer geben, steht in unterschiedlichen Kontexten, aber es ist irgendwann, irgendwo zwischen den 70er, 80er Jahren, so wie ich überblicke, eher zunächst in den USA an unterschiedlichen Orten systematisiert, verwissenschaftlicht und dann auch in systematische Ausbildungsgänge und so weiter überführt worden. Und das ist der Punkt, wo es mich interessiert hat.
Das ist, habe ich an anderer Stelle schon ausgeführt, sozusagen, das ist sozusagen die postmoderne Entwicklung von Mediation. Das eine ist sozusagen im Beratungskontext der Managerialisierung, wie Sie sagen, ne, dass sozusagen Mediation aus Amerika rüberschwappte und nicht ohne Grund ganz stark sozusagen da aus diesem Kontext von Selbst Entfaltung und Self-Growth-Bewegung, aus der Umweltbewegung, ja, auch aus der Therapie von Familien dann gewachsen. Mhm. Das würde ich alles als sehr moderne, postmoderne Mediation sehen. Mit dem ganzen Drumherum, was Sie beschrieben haben, was ja wirklich einfach ein Markttreiben ist und zum Beratermarkt, der einfach krisengroß ist.
Es gibt auch andere Quellen. Sie haben völlig recht, dass Sie das zum Beispiel auch aus der Entwicklung von Managementkonzepten oder aus Organisationstheorien einerseits herleiten. Aber es gibt auch Traditionen, das kann man tatsächlich auch in ganz konkreten Schulen, einflussreichen Schulen von Mediation deutlich machen, die einen ganz klar religiösen Kontext haben. Etwa aus diesen pazifistischen Sekten, Mennoniten, Quäkern vor allen Dingen, die schon sehr früh auch, ja, das sind ja religiöse Gruppen, die sehr stark auf die Gemeinde, also eine kleine Gruppe, die eine sehr, sehr intensive Form von sozialen Beziehungen, auch sozialer Kontrolle hat und die in diesen Gemeinden auch sehr elaborierte Techniken der Konfliktregelung entwickelt hat. Und das schon im 17., 18. Jahrhundert, also in der Gefolge der Reformation, wo diese Gruppen entstanden sind. Und diese Erfahrungen, die dort auch mit einer wirklich mehrere Jahrhunderten langen Tradition kultiviert worden sind, haben dann auch in den 60er, 70er Jahren über Gegenkultur, über Antikriegsbewegung in den USA auch einen Einfluss gewonnen, vielleicht weniger jetzt in dem Bereich von Wirtschaftsmediation oder Familienmediation, ein bisschen mehr schon im Bereich der Schulmediation, aber ganz definitiv sind das Leute, die im Bereich der Mediationsverfahren in internationalen Konflikten eine ganz, ganz fundamentale Rolle gespielt haben und auch das heute, glaube ich, noch spielen. Das ist ein
Punkt, weil ich habe da bisher immer so eine, sage ich mal, so eine mentale Mauer eingezogen, weil das, was wir zu Anfangs gesagt haben, dass die gesellschaftlichen Beziehungen umgestellt wurden auf Vertrag, hat eben auch dazu geführt, dass alte Strukturen von Autoritäten, von anerkannten Autoritäten in Stammesgesellschaften, die dann die geborenen und statuierten Mediatoren waren, dass dort deren Autorität war. Mhm. Und dass das weniger eine Mediation im heutigen Sinne war, dass das konstruiert wurde, sondern das war der natürliche Gang in der Kultur. Und da hatte ich immer einen, sag ich mal, eine Bruchlinie gemacht und gesagt, das eine waren Gesellschaften, wo halt der Vertrag nicht diese Basis war, sondern Traditionen, Stände. Und das kann man nicht mit der Mediationstechnologie begreifen, die wir heute versuchen zu etablieren, auch mit staatlicher Unterstützung, wo wir merken, die Hürde ist am Anfang, dass das nicht da ist, was es braucht, damit es erfolgreich wird. Und das hat mich sozusagen daran erinnert, an ihre Anrufungsidee. Man ruft das an, was noch nicht da ist und behauptet aber, dass das schon schlummert.
Also Sie haben recht, dass also in archaischen Stammeskulturen oder auch Dorfkulturen es natürlich solche Figuren gibt wie den Häuptling oder den Schamanen oder die Schamanin, also herausgehobene, häufig auch mit religiösen Qualitäten aufgeladene Personen, die im Konfliktfall schlichtend oder auch richtend, das ist da gar nicht so genau getrennt, qua Autorität jedenfalls Konflikte beizulegen versuchen. Was ich eben versucht habe anzusprechen über diese protestantischen Gemeinschaften wie Quäker, Mennoniten, unterscheidet sich. Die sind auch sehr basisdemokratisch. Die haben fast etwas Anarchisches. Es gibt nur einen Herrn und das ist der Herrgott im Himmel. Also in diesem Sinne hat das was sehr Egalitäres. Und gerade deshalb brauchten sie eben auch Verfahren. Also runde Tische oder ein Stuhlkreis, wo man sich sonntags traf und wo diejenigen, die irgendwelche Verfehlungen sich zu Schulden gekommen hatten, sich rechtfertigen mussten und wo dann die Gemeinde entschieden hat, was mit diesen Menschen geschehen soll. Das ist auch noch nicht Mediation, aber da wurden Kompetenzen entwickelt, die dann hinterher in Mediation nutzbar gemacht worden sind. Oder ja, auch gerade im Erziehungsbereich sind da auch Erfahrungen. Und jetzt zu der Frage der Anrufung. Ich glaube, das ist etwas, was neben dieser, wir haben eben über Interessen und Vertraglichkeit und wie kommt eine Mediation zustande. Meist kommt sie zustande, weil die daran teilnehmen, ein Interesse daran haben, dass sie ihre Position qua Mediation verbessern können. Es gibt dann auch in der Literatur über Mediation und auch in den Praktiken, in den Ausbildungsgängen einen Strang dieser Mediationsbewegung, die ja sehr unterschiedliche Gruppen und Kräfte auch vereinigt, für die Mediation nicht unbedingt im Zentrum etwas ist, wo Menschen ihren Nutzen maximieren, ihre Interessen in dem Abgleich mit den Interessen anderer, sondern wo Mediation erstmal zutiefst ein ethisches Unterfangen ist, wo man Erfahrungen der Kommunikation miteinander machen kann, die Menschen so verändert, dass sie in künftigen Lebensumständen, in künftigen Situationen auch in anderer Weise Konflikte angehen können oder vielleicht ganz gar nicht zustande können. Also dieser transformatorische Ansatz, so wird es häufig in der Mediationsliteratur genannt, der sehr viel stärker einerseits diese religiösen, manchmal auch ins Esoterische abdriftenden Zugänge hat, aber auch sehr stark mit einer, ja, mit so einer Mikropolitik der Verständigung verbunden ist. Und die Hoffnung, das Versprechen der Mediation ist dann nicht effiziente Lösungen, mit denen alle Beteiligten einverstanden sind, sondern bessere Menschen.
Ja, genau. Der transformative Ansatz, der tatsächlich den Konflikt als Lernaufgabe auch interpretiert und der eigentliche Konflikt nur Anlass ist und gar nicht das Entscheidende, sondern man geht anders heraus, als man hereinkommt. Und das spiegelt sich auch sozusagen in diesen Stilen heute deutlich wieder, ne? Dieser Harvard- und businessorientierte Ansatz. Wie passt, und da würde ich so sagen, ein neues Kapitel sozusagen aufschlagen jetzt, Ihre Konzeption der pastoralen Macht, die Sie Mediatoren, ich würde jetzt sagen generell sozusagen, als Grundfigur zusprechen und dass das eine Figur ist, die Sie auch in den Kontext der anderen Governmentalitäten und Regierungskünste gestellt haben. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Also der Hirte ist gewissermaßen eine metaphorische Figur. Es gibt unterschiedliche Figuren, solche metaphorisch aufgeladenen Figuren im Kontext des Regierens. Es gibt den Steuermann, der spielt in der griechischen Philosophie eine ganz wichtige Rolle. Griechisch heißt Steuermann Kybernes. Kybernetik ist die Lehre der Steuermannskunst, also diese Universaltheorie von Feedbacksteuerung, wie sie nach den 1940er Jahren sich entwickelt hat, greift dieses Modell von Menschenführung auf oder von Führung, von Steuerung. Es gibt die Vorstellung des Fürstens, es gibt die Vorstellung des Vaters, es gibt die Vorstellung des Richters. All das sind gewissermaßen so archetypische Figuren, die aufgerufen werden, wenn man bestimmte Formen der Menschenführung vertreten will, explizieren will. Die haben auch eine ganz lange Tradition. Das findet sich dann schon in antiken Texten. Der Gesetzgeber wäre auch noch so eine Figur. Und die Figur des Hirten spielt, Michel Foucault hat das auch mit anderen zusammen nochmal auch historisch aufgearbeitet, insbesondere in den nomadischen Kulturen des antiken Mittelmeerraums. Also spielt in der antiken, im alten Judentum eine wichtige Rolle, aber auch in den ägyptischen und den ganzen Kulturen dort im östlichen Mittelmeerraum. Ein Hirte ist ein Führer, ein Anführer, der sich nicht über einen Raum, eine Stadt, ein Reich definiert, wo außenrum eine Mauern ist und wo man das nach außen hin gegen Feinde schützen muss.
Der hält in Bewegung.
Die Herde ist in Bewegung und der Hirte ist die Figur, die dafür verantwortlich ist, dass diese Herde in fruchtbare Weidegründe geführt wird. Er ist also ein Fürst oder ein Gesetzgeber ist nicht dafür verantwortlich, dass jedes einzelne Schaf, jeder einzelne Bürger der Stadt, dass es dem gut geht, dass es ihm gut geht, genau wissen muss, was treibt das einzelne Schäflein um. Hat es sich verletzt? Diese Metapher des Hirten impliziert einerseits die Bewegung mit dem Versprechen des Wohlergehens der Herde. Ein Hirte führt immer ein Kollektiv, ist aber gleichzeitig jemand, der sich für jedes einzelne Mitglied dieses Kollektivs interessiert, der auch dem verlorenen Schaf hinterher steigt, um es wieder in die Herde zurückzuholen. Also auch dieses Moment der Fürsorglichkeit. Ja. Also man kann sich eine staatliche oder prästaatliche Form von Herrschaft auch so vorstellen. Und wenn Sie die antike Literatur über die imperialen Reiche der Antike sehen, da kam einmal im Jahr der Steuereinnehmer und ab und zu kamen Truppen, die dann Menschen versklavt oder Menschen für Militärdienste rekrutiert haben. Und ansonsten hat sich der Herrscher, der irgendwo weit weg sah, nie zeigen lassen. Die Herrschaft war nicht nah an den Einzelnen. Eine Führung des Hirten ist ganz nah auch an den Einzelnen. Es ist zugleich eine Führung, die nicht auch so funktioniert, dass sie primär über Vorschriften und du musst und über Zwang,
kann
über,
gegen, über die, gegen die Untergebenen, gegen die Lämmer.
Er muss das gewissermaßen aufgreifen, was die Bewegung der Schafe, der Antrieb der Schafe ist. Das ist dann in vieler Hinsicht eben auch eine Form eines indirekten Regierens. Es ist eine Form, man schafft Bedingungen, in denen es den Regierten möglichst gut geht, oder man schafft Bedingungen, wo man nahelegt, dass sie sich in eine bestimmte Richtung und nicht in eine andere Richtung bewegen, aber man schreibt ihnen nicht vor, du musst jetzt genau dieses tun und darfst jenes nicht tun, sondern man würde heute sagen Kontextsteuerung. Man schafft Rahmenbedingungen, ja. Man framet das
und
so.
Und man geht davon aus, die wollen auch zusammenbleiben. Also kein Hirte wird sagen, ach Schäflein, du bist eigenverantwortlich, du willst woanders hin. Ja. Das wäre ein schöner Disney-Film, der dann irgendwie die Abenteuer des kleinen Schäflein zeigt. Sondern
weil wenn man sich absondert, davon, da ist dann der böse Wolf oder da landet man irgendwo in der Wüstenei, wo man keine Quellen mehr hat. Also da ist es gefährlich. Das ist auch ganz stark eine Form der Führung, des Regierens, die mit einem Versprechen von Sicherheit arbeitet, operiert, anruft.
Da verstehe ich das Pastorale und auch das Mächtige. Ne, wenn ich jetzt immer auf Mediation zurückkomme, so die, man gibt nicht den Inhalt vor, aber den Kontext steuere ich und das hat Wirkung. Und ich bin selber eine fordernde Instanz als dritter Anwesender, der sich die Parteien auf Vertrag freiwillig unterworfen hat. Also Zivilisiertheit und guter Wille, den repräsentiere ich schon und man müsste sich schon einen Gegensatz zu sich selbst bringen, wenn man das aufkündigt. Ja. Das finde ich einen interessanten Punkt, wo auch die Figur des Dritten deutlich wird.
Also wir sind ja gewohnt, zumindest ist das so ein Alltagsverständnis, glaube ich, immer noch, Macht eher als etwas zu verstehen, was unterdrückt, was zwingt, was Menschen in ihren Möglichkeiten begrenzt, was ihnen Sachen wegnimmt. Also diese repressive Seite von Macht ist das, was unser Alltagsverständnis von Macht operiert. Mit dieser Perspektive, wie sie explizit und mit großem Einfluss Michel Foucault, aber nicht nur er, das sind ja jetzt auch keine ganz, ganz neuen Gedanken formuliert hat, ist das Augenmerk auf die Seite von Macht zu richten, wo Macht etwas Neues in die Welt bringt, wo Macht auch auf eine indirekte Weise operiert, die gar nicht unmittelbar Dinge ausschließt, sondern Macht ist immer auch etwas, das schließt die repressive Seite nicht aus. Das gibt es und das ist auch wichtig und das ist auch immer wieder zu thematisieren, aber es ist in vieler Hinsicht eben auch zu thematisieren, dass Macht eine ermöglichende Macht ist und dass man manchmal diese kontrollierenden Seiten und die ermöglichenden Seiten auch gar nicht so sauber auseinanderfalten kann, sondern dass sich das auf eine Weise vermischt. Und Sie haben eben gesagt, mein Blick darauf sei immer auch ein kritischer oder man höre da immer so einen kritischen Ton.
Nicht immer, aber.
Ja, aber ja, ich will das eben gar nicht bestreiten, sondern das ist ein Versuch, Kritik auch so zu verstehen, dass man solche Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten sichtbar macht. Ja. Gar nicht jetzt in dem Sinne, das ist alles schlecht und weg damit, das brauchen wir nicht mehr und das ist einfach nur eine subtile, besonders perfide Knechtung der Menschen. Nein, es ist
mit eingekauft.
Man kauft das immer mit. Das ist die andere Seite der Medaille. Ja. Und wenn ich die Münze auf den Tisch lege, ist die andere Seite auch mit im Spiel. Ja. Und die wird häufig eben nicht mitkommuniziert. Und gewissermaßen soziologische Aufklärung wäre dann genau diese Beobachtung mitzukommunizieren.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast Catcher deiner Wahl. Vielen Dank. Und da finde ich, ist sozusagen auch diese Perspektive wirklich hilfreich für Mediation, die ja doch als Bewegung sich nicht allein, aber auch die Mediation natürlich stark wundert, dass dieses Verfahren nicht in der Weise beansprucht wird, wie man das möglicherweise bei den ganzen Gerichtsprozessen von einst denken und hoffen durfte, als auch im Vergleich zu anderen Sozialtechnologien, des Coachings und dergleichen, dass sie einfach da nicht diese Abrufzahlen haben. Und
also ich bin da jetzt nicht informiert, wie die Entwicklung jetzt die zahlenmäßige Ausbreitung von Mediationen auch in den sehr unterschiedlichen Bereichen sich vollzieht. Meine intensivere Beschäftigung mit Mediation datiert tatsächlich so eher in den 2000er Jahren, dann die Sachen etwas später nochmal zusammengefasst. Da hatte ich eher den Eindruck, dass das so eine enorme Aufschwungphase war, wo das institutionalisiert wurde, wo es in ganz unterschiedlichen Feldern institutionalisiert, wo es dann auch rechtliche Verankerungen bestimmter Mediationsverfahren gab. Hat das jetzt eher so eine Stagnation erreicht oder eher sogar einen Abstieg? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Abstieg nicht, aber eine Ernüchterung in der Selbstbeschreibung ist sicherlich eine Wertung. Aber wenn wir uns Zahlen anschauen, es gibt nicht wirklich gute und viele Zahlen, aber wir haben schon genügend Indizien. Also das eine ist, dass die Förderung in der Zeit der Nullerjahre, wo auch die Europäische Union wirklich große Ziele verfolgt hat, alle Länder verpflichtet hat, das einzuführen. Und es kommt nirgends zu den vermuteten Zahlen in dieser Zeit, sondern es bleibt weit zurück. Also sie wollten innerhalb von 10 Jahren dann 2018 50% der internationalen Waren, also der in Europa mediativ angegangen haben und es war nicht mal 1%, also wirklich sehr ernüchternd. Und in der gleichen Zeit aber ist in Deutschland und auch in Österreich sind die Klagezahlen radikal zurückgegangen. Also Deutschland ist nicht mehr der Klagehanse der Welt, sondern Wir reden da auch von wirklich dramatischen Rückgängen. Und in diesem Kontext, in dieser Studie ist schon mittelbar deutlich geworden, das ist nicht aufgefangen worden von der Mediation. Also die vormals zu Gericht gegangenen Konfliktparteien sind nicht mehr zu Gericht gegangen, aber auch nicht zu den Mediatoren, die sich angeboten haben, sondern haben ihre Konflikte anders bearbeiten können oder auch nicht, aber jedenfalls nicht bei der Mediation. Die Evaluation des Mediationsgesetzes 2017 stand die an, 5 Jahre nach Einführung, hat einen Bericht hervorgebracht, der sagt, auf niedrigem Niveau. Die Mediatorenszene war sehr empört über die Methodik und hat den Bericht sehr angezweifelt. Aber selbst bei bestem Willen und anderer Methoden ist es schwer vorstellbar, dass die Zahlen dann nach oben gegangen wären. Es gibt noch viele kleinere Bereiche, aber man kann das auch in der Selbstbeschreibung von Mediatoren, die ihre Ausbildung gemacht haben, im Großen und Ganzen sehen, dass das jetzt nicht in dem Bereich ist wie Coaching oder Supervision.
Ja. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, ich glaube, das eine ist schon, dass überzogene Erwartungen eine Rolle gespielt haben, dass man dachte, so viele Konflikte, so viele Gerichtsprozesse, ne, der berühmte Stacheldrahtzaun, besungen von Stefan Raab, so hat deutlich gemacht, weswegen Parteien heute zu Konflikt gehen oder damals. 50% der Leute hatten Rechtsschutzversicherung, das muss ja auch irgendwie mal umgesetzt werden. Aber man hat unterschätzt, das ist sozusagen meine These, was das für eine Zumutung ist, die Mediatoren dort mit ihrem Verfahren verlangen. Und das war lange Zeit, würde ich sagen, ein blinder Fleck. Man hat sich vorgestellt, das ist doch das Normalste von der Welt, da setzt man sich hin, ein rationales Verfahren, das durchschreitet man und dann kommt eine Lösung raus, mit der alle zufrieden sind. Und sie sind eigenverantwortlich, der Konflikt wird ihnen nicht weggenommen. Und dieses Narrativ ist einfach ohne die Rückseite der Medaille. Und da denke ich einfach, dürfen wir heute ernüchternd da drauf schauen und dann auch anders herangehen.
Ja. Ich hatte damals ein paar Mal Gelegenheit, auf Tagungen oder auch für Vorträge vor Praktikerinnen der Mediation zu sprechen oder eben auf einer Tagung auch Vorträge von Praktikerinnen zu hören. Und was mir damals auffiel, dass da ein meiner Beobachtung nach enormer normativer Überschuss da war. Ja, also das waren alles Überzeugungstäter und auch irgendwie Weltverbesserer qua Mediation. Das war nicht nur, ich habe hier jetzt ein gutes Verfahren, da möchte ich mein Brot mitverdienen oder das möchte ich ehrenamtlich in diesen oder jenen Bereich einbringen und ich glaube, das ist da fruchtbar zu machen. So ein Pragmatismus herrschte nicht vor, sondern ein wahnsinniger Idealismus, der damit verbunden war.
Ja, ich glaube, da haben sich die 68er, 70er Jahre fortgesetzt in gesellschaftsveränderten Ansprüchen, die auch viele Leute zusammengebracht haben in Strömungen, die sonst eher zerfasert geblieben wären. Aber die Idee, dass gesellschaftlich relevante Konfliktlinien in ein Verfahren des Miteinanders transformiert und dort geregelt werden können, jenseits des Staates, hatte einfach eine enorme Kraft, die mehr in der Idee lag.
Aber es gibt ja so eine ganze Reihe solcher Ideen, die dann gewissermaßen diesen Überschwang verloren haben, sich normalisiert haben. So ähnlich wie das mit den Grünen, die auch als Hyperidealisten angefangen und mittlerweile eine liberale, linksliberale, ökologisch orientierte Partei wie viele andere. Also auch so ein Pragmatismus, eine Normalität. Ja. Der Heiligenschein ist abgeschmolzen, aber gleichzeitig hat er sich als eine Selbstverständlichkeit in bestimmten Bereichen bewährt und hat dort auch seinen Platz gefunden. Er ist vielleicht nicht so groß, wie man ihn mal erträumt hatte, aber wegzudenken ist es auch nicht mehr. Wäre das eine Beschreibung, die den gegenwärtigen Zustand trifft?
Ja, ich glaube, momentan kommt schon auch noch dazu die veränderte politische Lage, wo der Konflikt nochmal wirklich wie einen Rückfall erlebt und man sich das schwer vorstellen kann, dass das ernsthaft auch kriegerisch und mit Gewalt Konflikte bearbeitet werden. Und ich glaube, da steckt noch ein Stück Schock drin. Mhm. Diese Euphorie war schon gepaart mit der Vorstellung, das andere ist überwunden. Das ist eine Vergangenheit und eigentlich wollen alle dasselbe. Ja. Und ich glaube, dieser Irrtum, den darf man sich klar machen als Mediator. Das ist nicht so, dass damit, auch wenn alle das Gleiche wollen oder dasselbe wollen, oder andersrum, alle wollen das Gleiche, aber das ist nicht dasselbe. Sondern das wird ausverhandelt mit allen Bandagen. Also ich bin eher in Organisation tätig mit Mediation und dort gibt es die Struktur des vorgebenden Organisators namens Arbeitgeber und Organisation und die bietet die Strukturen und dann findet das auch statt, weil man sich schlecht dagegen wehren kann. Man kann halt nicht sagen, das ist schon nochmal ein Punkt, auch die Mitmachfalle. Ich setze mich nicht mit an einen Tisch und rede in Ruhe darüber, was wir tun, so, ne, sondern dem entziehe ich mich. Das geht so nicht. Aber es bleibt auch bei den Beteiligten und auch bei den Auftraggebern eine mögliche Strategie. die eigenen Interessen durchzusetzen. Und es ist gut und schön, wenn das mit dem anderen geht, aber ich bin in einem Interessenkonflikt und da sind alle bereit, auch ihre Machtressourcen einzusetzen. Und Mediatoren erleben allenfalls, wenn sie dann Mediation machen, dass sie eine Macht haben. Aber die ist auch sehr schnell versteckt und viele Selbstbeschreibungen, zumindest in der Mediation, auch der Literatur, die sie wahrscheinlich gelesen haben, dazu kann man unter dem Aspekt sehen, die eigene Macht wird irgendwie wegdiskutiert. Ja, daher finde ich das erhellend.
Das hat ja auch damit zu tun, wenn man das nochmal unter dieser zeitdiagnostischen Brille sich anschaut, dass Mediation ja so operiert, dass sie ein Verfahren ist, das Konflikte kommunikativ bearbeitet. Das also auch den Glauben an die Fähigkeit, mit kommunikativen Mitteln Konflikte so produktiv zu bearbeiten sind, dass es für alle Beteiligten zumindest erträglichen Verständigung kommt. Dieser Glaube an die Macht der Kommunikation ist was, das trifft sich mit vielen therapeutischen Konzepten. Ja. Beratung ist ja auch so etwas, was letztlich an die Macht von Kommunikation glaubt. Meine Vermutung wäre, dass dieses Vertrauen in die Kommunikation als Allzweckheilmittel brüchig geworden ist. Das hat auch mit Erfahrung, oder ich formuliere es vielleicht als Frage, können Sie dazu was sagen? Was für mich sehr irritierende und immer auch noch nicht verstandene Phänomene sind, war das, was man nicht zuletzt im Kontext von Corona erleben konnte, dass da Positionen vertreten wurden, die sich um Wahrheits- oder Wahrhaftigkeitsansprüche gar nicht mehr geschert haben, die nicht jetzt dann strategisch gelogen haben, sondern die Frage nach wahr oder falsch schlichtweg suspendiert haben. Das spielt keine Rolle. Eine Rolle spielt der Modus Trump. Man kann den größten Bullshit erzählen. Hauptsache, es wirkt auf einer affektiven Ebene. Das ist ja eine Art von ins Leere laufen lassen von Kommunikation als Verständigung. Ja. Die einzige Form von Verständigung, die da stattfindet, ist ein affektives Einschwingen oder ein affektives auf Distanz gehen. Also keine Deliberation, wie das für Mediationsverfahren ja auch ganz fundamental ist. Also und diese Art von Erfahrung, die auch ganz viel mit neuen sozialen Medien zu tun haben, haben an dem, was also ein Vertrauen in die Macht von Kommunikation als Verständigung angeht, doch ganz mächtig gekratzt. Also das wäre jetzt mal so eine Hypothese, ob das auch die Krise oder Zweifel oder den Bruch des Optimismus in der Mediationsszene mitbedingt hat.
Also ich würde sagen, das hat eine Ambivalenz in der Antwort. Also auf der einen Seite gibt es, glaube ich, diese Befürchtung, dass das nicht ausreicht, Kommunikation. Mhm. Aber ich glaube, diese Krisen, und da sind wir eher im politischen Bereich. Wir kennen das aus den amerikanischen Rechtsbewegungen, die die digitale Kommunikation als Hauptwaffe genutzt haben. Und das Digitale muss einfach mit Shit geflutet werden. Das ist eine Wirkung. Und wir wissen es mittlerweile auch eben aus der petersburgischen oder Moskau-Richtung, dass das einfach ein Plan war auch. Und es ist völlig egal, und das ist die Strategie, und ich glaube, das wird unterschätzt in der Wirkung, es ist völlig egal, was der Inhalt. Es geht nicht darum, Menschen zu überzeugen. Das ist nicht die Idee russischer Propaganda, sondern es geht darum, die Leute zum Aufregen zu zwingen, dass sie affektiert sind und zwar an die Decke gehen. Das geschieht mit allen. Also wenn wir eine Gemeinsamkeit in der Gesellschaft festlegen können zwischen all diesen Gruppen, die sich gegenseitig abarbeiten, ist, dass sie die anderen mit Unverständnis begegnen, weil man ihnen unterstellt, dass sie absolut ideologisiert sind. Und diese Wirkung stammt aus der digitalen Welt. Und die digitale Kommunikation kann dazu benutzt werden, wirklich diese Gruppen gegeneinander aufzuhetzen. Und ich glaube, das ist noch unterschätzt in den Wirkungen. Und da würde ich nicht so sehr an uns als Gesellschaft zweifeln, sondern wir haben einfach noch nicht verstanden, dass wir dort hart angegangen sind.
Aber ich würde auch immer sagen, dass das jetzt nicht nur ein Thema ist für diejenigen, die da in diesen digitalen Sümpfen versinken oder sich da nur da noch ihre Informationen holen oder nur noch dort kommunikativ unterwegs sind, sondern ganz banales Beispiel, die Faszinationskraft, die Trump in seiner Regierungszeit, aber im Prinzip geht das ja jetzt schon wieder los, oder war auch in der Zwischenzeit nie ganz weg, auch auf die ausgeübt hat, ich würde mich da auch selber einschließen, die das ganz fürchterlich fanden und die da auch versucht haben, sich da analytisch das zu verstehen. Trotzdem habe ich, wenn ich die Zeitungsmorgen aufgeschlagen habe oder die Newsseiten im Netz aufgerufen habe, natürlich den letzten Tweet. Verrückten Satz dann gehört, diese affektive Bindung funktioniert auch negativ. Da hat er dann wieder was, wo man sich in seinem Ärger und Wut und seiner manchmal Sorge, oder nicht nur manchmal großen Sorge, die das hat, nochmal bestätigt sehen könnte. Vielleicht das nochmal auch als eine Frage oder als eine analytische Ebene. Ich hatte ja gesagt, dass diese Forschung, die ich da gemacht habe, in dieser Foucault'schen Linie Gouvernementalität. Und ich bin jetzt, weiß nicht, 20, 25 Jahre in diesem Bereich mit Kolleginnen und Kollegen, dass wir da zusammen oder je individuell forschen. Und das ist auch durchaus eine Forschungsperspektive, die hier weit über den deutschsprachigen Bereich hinausgeht, eher auch aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Und was da sich entwickelt hat, ist, dass wir jetzt auch nochmal rückblickend sehen, wie wenig wir am Anfang uns um affektive Momente gekümmert haben, emotionale Aspekte des Regierens und Regiertwerdens gekommen. Wir haben eher auch immer von, ja, auch darin vielleicht dieser ganzen Marktlogik des Neoliberalismus aufgesetzt, dass wir letztlich auch diese Anrufung des rational nutzenmaximierenden unternehmerischen Selbst doch irgendwie auch so weit geglaubt oder dem eine Macht zugesprochen haben, dass wir diese Bullshit-Logiken, diese Art von Aufmerksamkeitsökonomien, die nicht über Plausibilisierung, Erörterung, sondern nur über den größten Krach, den intensivsten Reiz, den größten Tabubruch operieren, dass wir solche Herrschaftstechniken, die man vielleicht früher im Kontext von Propaganda analysiert haben, die aber ja manche Ähnlichkeiten noch haben, aber in diesem Social-Media-Kontext auch anders funktionieren als eine klassische Propaganda, dass die Aufmerksamkeit für solche Phänomene von Führen, die gar nicht mehr sanft sind, aber doch sehr indirekt operieren, dass die langsam und eigentlich viel zu spät jetzt erst aufkommen. Das wäre jetzt auch eine Frage, gibt es innerhalb von Mediationsausbildungen oder Mediationstheoriedebatten oder Konzeptdebatten, gibt es da eine Auseinandersetzung mit Affekten, mit Emotionen, mit ja den veränderten Kommunikationsformen auch, wie wir es jetzt gerade über die Social Media angesprochen haben?
Also das würde ich auf jeden Fall bejahen, dass es dort eine Aufmerksamkeit für Gefühle gibt und für Emotionen. Aber das ist sozusagen die therapeutische Linie, dass die Emotionen als ein Schlüssel zum Verständnis geführt werden. Und das wird schon stark betont, auch in den einzelnen Stilen. Aber sie sind eingebettet in dieser Rationalität oder in dieser Idee von alle wollen doch die Einigung. Dass das nicht stimmt, das ist noch nicht diskutiert.
Ja. Und dass es auch einen Unterschied macht, das scheint mir bei dieser ganzen Diskussion um Affekt und Emotionen ganz wichtig. Wenn man, das hat Niklas Luhmann sehr wunderbar beschrieben, wenn man zum Beispiel Angst oder auch Wut artikuliert, hat das auch den Effekt, dass man unangreifbar wird. Niemand kann mir bestreiten, dass ich meine Angst habe. Insofern kann ich die Angst haben oder nicht. Wenn ich sage, ich habe Angst, habe ich schon enorme Macht. Und zumal Macht in einem sozialen Umfeld, wo Betroffenheit, Feinfühligkeit, Eingehen, empathisches Eingehen als Norm gilt.
Absolut. Kann ich im Kontext von Mediation und auch Coaching und so. Alle Diskussionen, auch wenn Gedanken geäußert werden, werden eingekleidet in ich habe das Gefühl. Ja. Und damit ist es immunisiert. Das kann mir keiner wegnehmen. So. Und das ist auch im Organisationalen. Ne? Die haben alle diese Schulen durchschritten, haben Trainings gemacht. Dann können wir das heute sehr häufig feststellen, dass in Konflikten zumal gefühlt wird. Und zwar nicht, weil sie
wirklich oder gesagt fühlen. Wird, dass gefühlt wird, genau.
Ja. Genau, das ist die argumentative Strategie, auch meistens unbewusst. Und daher fand ich diesen Kontraktualismus sehr interessant, auch nicht nur als Form, sondern auch als Inhalt. Es ist nicht so einfach, und da unterscheiden sich auch Mediationsstile, dass in Mediation ein strittiger Punkt auch strittig angebracht wird. Schnell ist man dabei, das vertraglich einzukleiden, dass es verträglich wird. Und man ist sehr vorsichtig miteinander. Wenige Stile, die dann auch sehr deutlich sagen, nein, ich will erstmal die Grenzlinie markieren und ich will erstmal wissen, wie weit sie auseinander sind. Sie brauchen jetzt nichts schönreden, sondern sie dürfen frei von der Seele wegreden. Aber selbst bei der Erlaubnis fällt es Parteien nicht so leicht, dann am Anfang und so erst mit einiger Zeit dann auch wirklich in einer Art und Weise zu reden, die man generell sozial als unsozial definiert. Also das ist in der Konfliktklärung schon eine Frage der strategischen Ausrichtung der Mediation. Wie gehe ich daran? Noch ein Punkt, weil das hatte ich jetzt deutlich noch nicht so vor Augen. Also Mediatoren haben in der Selbstbeschreibung schon die Idee, der eigene Mediationraum ist ein Raum, bei dem Klartext gesprochen werden kann. Manche haben Gesprächsregeln an der Wand und das ist sehr disziplinierend, dann darf man sich nicht wundern. Aber in der Wahrnehmung von potenziellen Kunden, glaube ich, hat Mediation einen ganz stark normativen Charakter. Hier wird sich vertragen. Und wenn ich darauf keine Lust habe, dann gehe ich da nicht hin. Das war noch ein Punkt, den ich noch machen wollte.
Das passt ganz gut. Das war jetzt auch mein Eindruck, dass Mediation mit dem Kommunikativen auch immer diese Utopie der Versöhnung und sei es nur eine pragmatische Versöhnung, das ist eine Lösung, mit der kann ich leben, ich muss nicht glücklich damit werden. Aber wenn das der Fluchtpunkt immer ist, der normative Fluchtpunkt von dem, was in so einem Mediationsverfahren getan wird und gedacht wird, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass Mediation auch abgebrochen werden kann. Die Frage, ob der Abbruch dann als Scheitern gerahmt wird oder als eine mögliche Mediatoren Entscheidung, das befürchte ich auch. Jedenfalls ist es etwas, was so ein Antagonismus, ein Moment von Unversöhnlichkeit, dass es auch für bestimmte Konflikte gilt, nicht denkt. Mein Kontext oder mein Hintergrund nachdenken ist gerade im Bereich der politischen Theorie, der politischen Philosophie, haben auch in den letzten 20 Jahren Theorien große Bedeutung gewonnen, die so radikale Demokratietheorien, die gegen zum Beispiel eine Habermasche Politik, die als ein Fluchtpunkt auch eine Verständigung immer einerseits voraussetzt und andererseits zu erreichen versucht, wissend, dass das nur annähernd erreicht ist, sehr stark dieses Moment des Dissenses für Demokratie. Demokratie ist nicht, man redet so lange, bis man auf einen Konsens kommt, sondern Demokratie ist Aushandlung von Dissens. Das geschieht in Formen, die nicht gewaltsam sind. Da gibt es also auch Grenzen der Eskalation von Unversöhnlichkeit, aber der Versuch wegzukommen von der Vorstellung einer Harmonie, eines Friedens als Fluchtpunkt, auf den man hinorientiert, sondern im Moment des Streites, des Widerstreits, des Dissenses, der Pluralität als etwas Unabdingbares und auch Positives. Und was dann auch immer wieder dann die Auswirkung hatte, dass man Provokationen, die Konflikte haben eskalieren lassen, nicht versucht hat einzudämmen oder abzuwerten, negativ zu konnotieren, sondern gesagt haben, da realisiert sich radikale Demokratie, wo Leute auf die Straße gehen, reclaim the street oder sich auf der Straße festkleben qua zivilen Ungehorsam. Das ist letztlich die Verwirklichung von Demokratie als Streit. Das hat auch mein eigenes Denken sehr lange geprägt. Und jetzt haben wir diese Situation mit den Kriegen. Wir haben die Situation mit gesellschaftlichen Diskussionen, Corona besonders deutlich oder in Gesellschaften wie der USA mit Trump auch nochmal ganz andere Formen von Polarisierung, die also eine Form von Unversöhnlichkeit mehrheitsfähig oder in den Alltag gebracht haben, sodass ich den Eindruck hatte, diese Stoßrichtung dieses politischen Denkens, wie ich es gerade skizziert habe, Dissens positiv zu werden, Konflikt positiv zu werden, hatte den Grund in einer Gesellschaft, die so einen Konsens Fetisch hatte. Über alles musste letztlich konsentiert werden. Jetzt scheint mir aber doch die gesellschaftliche Kultur sich zu verändern und es scheint nicht mehr zu viel das wäre zu diskutieren, sodass so etwas wie Mediation, man sagen könnte, das hätte doch jetzt seine Stunde. Da gibt es doch Angebote in diesen Verwerfungen, von denen unsere Gesellschaft jetzt geprägt wird, etwas anzubieten, was nicht die Konflikte wegredet und unter den Tisch kehrt, aber ein geregeltes Verfahren zu ihrer Bearbeitung anbietet.
Ja, das finde ich tatsächlich eine interessante, hoffnungsstimmende Analyse. Und ich glaube, da ist auch was dran. Für Mediatoren ist das eine echte Herausforderung, so wie ich zumindest Mediatoren auch verstehe, weil sie sozusagen in der Gefahr sind, sich schon wieder drüber zu setzen und zu sagen, ja, es muss nur diskutiert werden.
Und wir werden es dann schon richten.
Ja, oder ne, zumindest es berührt mich auch nicht so unbedingt. Oder ich habe mich so zu verhalten, als wenn ich schon Mediator bin. Und da ist so ein bisschen die Frage, mit welchem Selbstverständnis gehe ich an eine Mediation ran? Und ich glaube, die Unterschiede einer Organisations- und Wirtschaftsmediation zu einer gesellschaftsbefriedenden Mediation in Konflikten, in Kriegskonflikten ist ganz anders als in einer Familienmediation. Und da braucht es Differenzierung. Ich glaube, da braucht es differenzierte Konzepte, wie man als Mediator sich da anbietet oder zu was man einlädt. Da bin ich mir noch nicht sicher, weil man könnte eben auch Mediation, wie sie sich entwickelt hat in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren, als ein Ausdruck dieser konsensschleiernden, auch gewissermaßen bleiernden Zeit verstehen. Dann wären sie nicht die richtigen Ansprechpartner. Dann bieten sie kein Forum an für radikale Auseinandersetzungen.
Ich meine, dem eigenen Anspruch nach hat Mediation das doch immer behauptet, dass sie jetzt den Konflikt eben nicht einfach unter den Tisch wischen oder glattbügeln will, sondern zur Sprache bringen, austragen, durcharbeiten, könnte man im psychoanalytischen Sinne sagen, und in der Hoffnung daraus dann zu einer erträglichen Lösung zu kommen oder Einigung zu kommen.
Ja.
die durchaus ja auch Momente des Dissenses enthalten kann. Das muss ja nicht der große Konsens sein, sondern auch ein Minimalkonsens. Wir schlagen uns nicht mehr, aber ansonsten geht jeder seine eigenen Wege oder wie auch immer, dass man im konkreten Konflikt dann beschreibt. Das ist ja durchaus, was ein enorm produktives Ergebnis eines solchen Verfahrens sein könnte.
Also in der Selbstbeschreibung ist es auf jeden Fall so, dass Mediatoren sich so verstehen und das von frühen Literatur auch schon deutlich sichtbar. In der Praxis das zu erleben, ist schon nochmal anders, glaube ich.
Also ich hatte so den Eindruck, als ich diese Literatur mir angeschaut habe, das waren meistens Sachen aus den 1990er, Teil schon etwas älter, dann aber auch in den 2000ern wurde das dann popularisiert. Dann gab es 1000 Handbücher oder Ratgeber für jeden Einzelbereich. Das differenzierte sich aus. Aber ich hatte immer den Eindruck, okay, da gibt es auf der einen Seite die Leute, die am Harvard-Prinzip orientiert sind, auf der anderen Seite die diese transformativen Ansätze. Und dann gibt es ein paar, die irgendwo was, eine Kombination von beiden versuchen. Aber das Methodenrepertoire und auch das Theorierepertoire der Mediation, da hatte ich den Eindruck, okay, das habe ich irgendwie relativ bald überblicken können. Gibt es da innovative Ansätze? Ist da was passiert? Geht da was weiter im Bereich von Mediation?
Ja, also ich würde sagen, dass ein großer Bereich, wo man neue Strategien entwickeln musste, ist in diesem, sage ich mal, gesellschaftlichen, gemeindlichen Mediation, Großprojekte.
Mit vielen Akteuren, nicht nur zweien, ja.
Genau. Und wo man es meistens auch mit Akteuren zu tun hat, die abgewählt werden können und die Mediation länger dauert. Also Stichwort Frankfurter Flughafen war 2005. Ja. Aber jetzt so die Energiewende forciert in dem Bereich Mediation in Gemeinden stark und dort werden einfach neue Methoden notwendig entwickelt, die letzten Jahre auch. Da hat sich viel getan.
Also so Bürgerpartizipationsverfahren sind das dann, oder?
Genau. Die Großgruppenmediation. In den, sag ich mal, klassischen Drei-Personen-Konflikten, sei es Trennung willige Paare, Geschäftsführer. Da hat sich nicht so viel getan, aber, also das ist jetzt eher mein Arbeitsbereich im Organisationsbereich, die Erfahrungen aus der Organisationsberatung, die systemische Beratung, die sich mittlerweile stark lumanisiert hat in Deutschland. Also
immer noch? Das hatte ich schon vor 20 Jahren den Eindruck, dass das da dominante Theorierichtung war.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt aber würde ich schon sagen, dass man also auch als Neueinsteiger sofort mitbekommt, okay, das habe ich irgendwie zu lesen, da muss ich mich jetzt durchkämpfen. Nicht nur, sage ich mal, in der Professorenschaft ist jetzt Luhmann, sondern auch im Erstsemesterbereich, die müssen das jetzt lesen. Und
ja, ist eine Erfolgsgeschichte der Systemtheorie, von der sie vielleicht selber noch gar nicht so genau weiß, ne, dass sie in dem Bereich jedenfalls einen enormen Einfluss und hegemonialen Anspruch haben kann.
Ja, das finde ich im Organisationsberaterischen auf jeden Fall so. Und das finde ich auch interessant, weil sie in der Soziologie-Wissenschaft eher eine untergeordnete Rolle spielt. Und das
Deutungsverlust jedenfalls erfahren haben, ja.
Und das Kultursoziologische viel stärker eingreifen. Das ist auch nicht ganz außen vor. Also die Kultur ist auch in der Organisationsberatung bedeutsam geworden und jetzt auch nicht nur ihre Bücher, aber auch Andreas Reckwitz und vor allen Dingen auch Hartmut Rosa haben da starken Einfluss. Aber das Systemtheoretische wird, und glaube auch, weil es so anspruchsvoll ist, als Verwissenschaftlichung und Akademisierung der Beratung ausgeflaggt und wird dort auch vorangetrieben.
Da kann ja dann die Mediation auch ein Stück weit diesen idealistischen Überschwang kleinarbeiten, denn die Systemtheorie ist ja auch immer eine Abkühlungstheorie, die das in ihrer nüchternen Beobachtung zweiter Ordnung von solchen normativen Erwartungen und Ansprüchen einen doch relativ schnell runterholt.
Finde ich auch völlig zu Recht und methodisch sinnvoll. Ich arbeite auch durchaus damit und man kann einfach auch wirklich viel gewinnen für die praktische Arbeit. Man muss nur danach graben und das dauert dann eben und das kühlt ab. Also ich würde mich jetzt auch so beschreiben, dass ich da eher einen nüchternen, verwaltungsjuristischen, vertragsorientierten Ansatz fahre und kein, sag ich mal, gefühlsorientierte idealisiert kommunikativ, also nicht so den Habermaschen Ausdruck finde.
Also mir begegnet im Moment Mediation am ehesten noch in der Weise, dass ich ab und zu mit Studierenden der Soziologie hier in Freiburg zu tun habe, die in sozialen Bewegungen, häufig Umwelt-, Öko-Klimabewegungen, aber auch in Wohnprojekten, also was früher man Alternativszene genannt hatte und neue soziale Bewegungen da unterwegs sind und dann schon sehr früh, also vielleicht über Fridays for Future sozialisiert worden sind und dann parallel zum Studium, gar nicht an der Uni, sondern Werkstatt für gewaltfreie Aktionen, also auch aus diesem eher transformatorischen Ansätzen, weniger stark psychologisch als gesellschaftstransformatorisch gedacht, da so Fortbildung oder Basisausbildung in Mediation machen und das dann für ihre Wohngemeinschaft oder für so Konflikte in irgendeiner Politgruppe oder dafür dann auch, wenn sie dann damit arbeiten, manche machen die Ausbildung, ohne das dann hinterher auch praktisch umzusetzen. Das hat auch damit zu tun, dass viele dieser neueren sozialen Bewegungen ja sehr stark auch nochmal auf gewaltfreie Aktionen, auf zivilen Ungehorsam und in dem Kontext dann auch auf gewaltfreie Kommunikation. Rosenberg. Und das sind dann auch wiederum Theorien, die in der Mediation sehr einflussreich sind.
Ja, und in dem Bereich würde ich auch sagen, das ist so die sozialisierte vielleicht, ne, was man früher so salopp in den 70ern als die WG-Streitigkeiten in der Küche mit wilden Aktionen. Das kriegt heute eine Form. Da sind die Bewegungen interessiert an Mediationstechniken und an dem Verfahren.
Manchmal wundert mich das nicht unbedingt bei diesen Mediationsthemen, sondern dass da also gerade in diesen politischen Milieus, wo Studierende, neue soziale Bewegung, Ökobewegung, dass da auch so eine ganz starke Verregelung und Systematisierung von sozialen Verhaltensformen, also etwa in Form von Awareness-Teams, was dann fast mittlerweile schon so ein Formalisierungsgrad mit Ausbildungen, mit Regelwerken, mit vertraglichen Vereinbarungen. Wenn ich in einen bestimmten Club in irgendeinem alternativen Kulturzentrum gehe, muss ich möglicherweise, bevor ich da eingelassen werde, so eine Selbstverpflichtungserklärung, wie ich mich dort den Awareness-Regeln entsprechend verhalte, unterzeichnen. Da gibt es auch diese Art von, wo man sagen würde, okay, ist es gut, dass Leute darauf achten und Leute da, auch da gibt es sicher massive Konflikte und Übergriffe. Also in der Beobachtung wird jetzt auch in einer systematischen Weise als Erwartung formuliert oder bei solchen Camps, Klimacamps, wo das dann auch gegenüber jetzt Minderheiten, People of Color oder für andere Einzelne und Gruppen dann da ein hohes Maß an Achtsamkeit gibt, dass niemand da irgendwo behelligt wird oder sich benachteiligt, diskriminiert fühlt. Und das wird in strikten Regelwerken und Konzepten umgesetzt.
Die mit einer Selbstverpflichtung, nämlich der Unterschrift, beginnen. Und das fand ich eben diese Kontraktualisierung. Das Letzte, worauf man sich sozusagen verlassen kann, ist dein Wort. Du hast doch gesagt, du wirst dich mit uns hinsetzen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Das hat ja was wirklich Zivilisierendes.
Ja, klar. Und es hat natürlich auch etwas Zivilisierendes, oder das ist ja häufig, was dann kommt, da ist wieder dieses Moment der Selbstorganisation und Eigenverantwortung. Wir regeln hier unsere Konflikte alleine und wir regeln auch so, dass dann nicht irgendeine Frau, die Übergriffe erleiden musste, sich dann bei der Polizei noch erklären muss und dumm befragen lassen wollen und ihre Traumatisierung da noch reproduziert werden, sondern wir machen das hier als Community, die auch einen anderen politischen Anspruch hat. Da liegt auch immer noch sowas Transformatorisches drin. Es geht zusammen zu sagen, all cops are bastards und defund the police und solche Verfahren zu fordern, einer Konfliktregelung, die ohne Polizei oder zumindest erstmal bei basalen Konflikten ohne Polizei auskommen will.
Da komme ich nochmal sozusagen auf die Frage, wo sind die ganzen Konflikte bei Gericht hin, weil die da weg sind. Und eine starke Bewegung, die das sozusagen von den Gerichten abgesogen hat, ist die Digitalisierung der Einkäufe und der Austauschmärkte. Ja. Stichwort Amazon und Co., die alle ihre eigenen Konfliktmanagementsysteme gebaut haben, die alle digitalisiert sind. Und angesichts dieser Massenzahlen sind natürlich diese Versuche bei einer Friday for Future Aktion eher
marginal.
Banal.
Marginal auch, ja.
Und marginal. Und die Konsequenzen dieser Entstaatlichung, also man kann schon fast sagen Entrechtlichung, indem große Organisationen ihre Konflikte mit Kunden und der Kunden untereinander selber regulieren, hat fatale Wirkungen für die Einzelnen, denn die haben keine Chance, sich dem zu wehren. Also wer sein Business als Gitarrenlehrer auf Facebook aufgebaut hat und dann wird sein Account zugemacht, der hat keine Chance. Irgendwo auch nur dagegen zu klagen oder auch das wiederzubekommen, das ist ein Problem.
Die Konflikte jetzt vielleicht nicht zwischen so ungleichen Partnern, sondern zwischen Unternehmen werden häufig eben dann, Sie haben es eben angedeutet, also in Verfahren, die nicht gerichtlich, also nicht über staatliche Instanzen laufen, auch nicht über Mediatoren laufen, sondern zum Beispiel über, weiß nicht was, Verbände, die dann sagen,
die Organisation
Ombudsleute und ein ganzes Geflecht unterschiedlicher solcher Instanzen. Das hat ja dann auf einer globalisierten Ebene sind da ja auch dann immer sehr viele Akteure im Spiel. Es wäre natürlich auch enorm kompliziert, das über staatliche, rechtliche Instanzen bei transnationalen Verbindungen abzuwickeln. Also da haben dann die Organisationen selber eine Fülle unterschiedlicher Verfahren, Institutionen entwickelt und sind dabei, das noch zu entwickeln. Was, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, einer der systemtheoretischen Rechtswissenschaftler, gucke gerade in mein Bücherregal, ob ich den Namen noch finde, ich habe gerade so einen Namensblackout. Also da hat er schon sehr lange drüber...
Teupler.
Teubner, genau, Günther Teubner. Das war sein oder ist sein Thema, hatte ich den Eindruck, dass er genau diese privaten organisatorischen Verfahren der Regelung rechtlicher Konflikte analysiert und die Pluralisierung von dem, was ja Recht
zu leisten ansprechen. Und das war zu einer Zeit, als man sich nicht vorstellen konnte, dass Organisationen Millionen von Menschen in diese Verfahren schleusen kann. Mhm. Und das ist schon, ich glaube, das ist schon ein Problem. Da kann man nicht mehr nur sagen, gut, dass die Konflikte privatisiert werden und das Rechtssystem sich nicht fortentwickeln kann. Das mag ja Juristen stören. Da wird eine Macht ausgeübt. Die kann man als Vermittler und Intermediär sich irgendwie ausgeben. Das sind, wenn man so will, technische Mediatoren. Aber das ist natürlich eine ganz andere soziale Wirkung.
Und diese Plattform, das ist ja häufig etwas, was dann auch über Plattformökonomien und Plattformunternehmen läuft, versuchen ja auch möglichst viele Elemente des sozialen Lebens unter ihrem Dach auf ihrer Plattform zu versammeln und müssen und dann auch natürlich auch entsprechende, schaffen die auch, also so dass es ja auch Thesen gibt. Josef Vogel, ein Kulturwissenschaftler aus Berlin, hat das immer wieder auch betont, dass diese Instanzen, solche Plattformunternehmen tatsächlich auch Souveränitätsfunktionen, also bis hin zu eigenen Währungen, da ist vielleicht am deutlichsten geworden, versuchen sich anzueignen.
Da ist wirklich noch für das gesellschaftliche Konfliktmanagement einiges an Erkenntnissen zu holen und dass das so mit dem staatlichen Recht gar nicht so eine schlechte Idee war und ist. Aber gut, man hat ihn ja schon länger totgesagt und er ist immer wieder gekommen und das, denke ich, ist auch hier eine Hoffnung. Herr Brückling, wenn wir so wieder ein bisschen zurückgehen und uns auf Mediation sozusagen aus einer Entfernung fokussieren. Wo sind wir da jetzt gelandet nach all den kontraktualistischen Ideen, auch aufklärerischen Ideen, wo dann die Pädagogik reinspielt und den Entwicklungen von Mediation? Was haben Sie jetzt für einen Blick drauf?
Also zunächst mal würde ich sagen, dass meine Intuition, dass sich am Beispiel der Mediation Veränderungen in zeitgenössischen Gesellschaften beschreiben lassen. Dass also sich Mediation anzuschauen, was verändert sich da, mit welchen Techniken wird da gearbeitet, welche Widerstände gibt es dagegen, welche unterschiedlichen Konzepte gibt es da, exemplarisch etwas zeigt, was weit über die Mediation hinausweist. Also wir haben über Regierungspraktiken, über den guten Hirten, über indirektes Regieren, über Kontraktualismus gesprochen. All das kann man wie in einem Fokus an der Mediation zeigen. Dann ist das erstmal ein soziologisch gesehen enorm fruchtbares Forschungsfeld, an dem man viel mehr als nur Fragen der Konfliktregelung deutlich machen kann.
Alles richtig gemacht, ne? Frühzeitig.
Das war eine gute Intuition, würde ich zumindest sagen. Ich habe heute von Ihnen eine Menge gelernt, jetzt über die neuesten Entwicklungen oder die Ernüchterung, die nicht eingetretenen Versprechen und Erwartungen, was die Ausweitung dieser Verfahren angeht. Da muss ich nochmal nachdenken und lohnt sich vielleicht auch nochmal, sich nochmal mit diesem Thema zu beschäftigen. Es liegt ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre zurück, seit ich das zuletzt getan habe, jetzt vor unserem Gespräch, sodass man vielleicht auch die jetzt sich abzeichnenden Veränderungen unserer Gesellschaft auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen, in diesem Sinne die Mediation, wie gesagt, als einen Fokus zu nehmen, in dem sich gesellschaftliche Transformationen, an dem sich das beschreiben lässt. Durch diese Brille sieht man mehr als nur Mediation. Ich habe den Eindruck, es verändert sich gerade sehr viel und vielleicht lässt sich das auch weiterhin auch exemplarisch über Mediation beschreiben. Das wäre jetzt aus der Perspektive eines Soziologen, der das beschäftigt. Was das jetzt für Mediatorinnen oder Mediatoren und ihre Praxis heißt, da haben wir auch gesprochen. Ich glaube, dass dieses Element der Gefühlskommunikation, dass es nicht mehr reicht, so in dem, wie im Kontext humanistischer Psychologie, Störungen haben Vorrang und Emotionen spielen eine Rolle, dass man das immer einfach so akzeptiert und dann therapeutisch zu bearbeiten sucht, sondern dass man auch die Rolle von Emotionen, von Affekten in Kommunikation als Machttechniken beschreibt, dass das etwas wäre, wo ich glaube oder ich vermute, ich habe ja keine Binneneinsicht ins Feld der Mediation, ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch ein bisschen Nachholbedarf besteht. Wie er auch in der Soziologie besteht, diese Aspekte stärker zu berücksichtigen.
Ja, das finde ich eine schöne Aufgabe, dass ich mir zur Aufgabe mache, weil das ist schon ein Thema, was mich auch länger beschäftigt. Und das ist auch aus der Kulturhistorie zumindest gekommen, dass man Gefühle durch die Zeit sich mal angeschaut hat. Und die Ergebnisse sind da wirklich auch erhellend, dass man Gefühle ernüchternder anschauen sollte, um die Erkenntnis zu erweitern. Und so würde ich auch Ernüchterung bei der Mediation einsteuern oder gerne sehen. Das hat nichts mit niederschmetternder Enttäuschung zu tun, sondern das ist eine Perspektive, die Erkenntnis erhält und auch Mediation anschlussfähiger macht. Und da auch auf einer tatsächlich beraterisch-ökonomischen Art und Weise.
Und ich glaube, dass wir davon ausgehen müssen, wir haben über die Kriege wenigstens kurz gesprochen, dass auch gewaltsame Konflikte in der näheren Zukunft eher zunehmen werden, dass wir mit auch massiven Verwerfungen zu tun haben werden in unseren Gesellschaften, auch unterhalb und jenseits von kriegerischen Auseinandersetzungen. Und ich glaube, dass so etwas wie Mediation oder das Potenzial, Alternativen von Konfliktbearbeitung zu Gewalt oder zu Filterblasen, die nur noch miteinander kommunizieren und die anderen als Feindbilder dämonisieren, dass wir dazu Alternativen brauchen. Ich glaube, dass da Mediation einiges zu bieten hat.
Ich habe da eine verhaltene Ansicht. Ich finde es interessant und auch bedenkenswert. Bin da tatsächlich verhaltener. Ich würde da Mediation eher nüchtern sehen und sagen, okay, wenn zwei Parteien nicht wollen, sollte der Mediator der Letzte sein, der das versucht zu überreden. Aber Mediation als Diskursthema und damit im Angebot halten, weit vor der operativen Mediation, da bin ich voll dabei.
Also nicht im Sinne, dass man da jetzt sich andient und wir wissen, wie das geht. Im Moment habe ich Sorge, dass solche Erfahrungen, wie sie in Mediationen gemacht worden sind, von Mediatorinnen, aber auch von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen an Mediation, eher Gefahr laufen, vergessen zu werden. Ich glaube, da sind wichtige Erfahrungen, die es verdienen, weitererzählt und weitergetragen zu werden. Und ich glaube, die Kraft liegt gerade in dieser Nüchternheit. Aber dann hat es eine Kraft.
Und ich würde auch deshalb sagen, dass aktuelle Ereignisse schon auch Anlass geben sollten, Mediatoren zu überlegen, okay, es gibt Kontexte, es gibt Menschen, es gibt Interessen, die haben nur gar keine Lust und Idee, dass Mediation für sie ein Weg ist, sondern sie können auch Mediationswillige missbrauchen. Sie können damit spielen, dass andere meinen, es muss doch irgendwie auch kommunikativ gehen. Über diesen blinden Fleck würde ich sozusagen zumindest parallel mit drüber nachdenken wollen. Okay. Herr Brücklin, vielen Dank. Es war nicht nur ein ausführliches Gespräch, sondern es war rundum erhellend. Ich danke Ihnen für diese Erkenntnisse.
Ja, hat mir auch viel Freude gemacht. Ist mir selber auch noch einiges klar geworden im Gespräch über Ihre Erfahrung. Ich habe eine Menge auch gelernt heute. Vielen Dank von meiner Seite.
Ich wünsche Ihnen gute Zeiten und bis nächstes Mal.
Bis ein nächstes Mal.
Das war mein Gespräch mit Professor Ulrich Bröckling. Und ich kann nach diesem ausführlichen Gespräch, und das längste dieses Podcasts wahrscheinlich war, noch nicht mal eine Zusammenfassung liefern, die all die Aspekte aufgreift und in Erinnerung ruft. Wir haben zur sozialen Technologie der Mediation gesprochen, zu den Zusammenhängen eines Kontraktualismus, der gesellschaftliche Beziehungen auf Vertragsbasis umgestellt hat und weit über die Mediation hinaus. Also wir haben diese Idee sowohl in der Pädagogik als auch in der Resilienz-Idee, im Nudging, in Planung und Prävention, all diese Dispositive, wie sie genannt werden, wo eine Menschenführungs-, Menschenregierungskunst zum Ausdruck kommt, die eben mit dem Einverständnis des anderen, mit der Zustimmung, mit dem unterlassenen Widerspruch des anderen agiert, agieren kann und eben Einfluss ausübt. Da ist sozusagen eine Idee, die Mediatoren oder die Mediation zumindest drüber nachdenken lassen kann, nochmal über die eigene Machtstellung nachzudenken und was wir an Führung auch wirklich in Anspruch nehmen, welche Macht wir da als Mediatoren in Anspruch nehmen, nicht nur, weil sie uns übertragen wurde, sondern auch, weil wir sie beanspruchen in unserem Angebot an Mediation. Und dann kann man also diese zwei Seiten, die eben zusammengehören, auch nochmal auch zusammendenken. Und da haben die Schriften von Ulrich Bröckling und das Gespräch mit ihm wertvolle Einsichten geliefert. Wenn du und ihr dazu Ideen und Gedanken entwickeln konntet, lasst sie mich gerne wissen. Schreibt sie mir in die Kommentare auf den entsprechenden Portalen oder auch per E-Mail. Könnt ihr Kritik äußern, Fragen dazu stellen, Themen auch nochmal verdeutlichen, die dir und euch wichtig waren. Und, ne? Feedback ist eine der kontraktualistischen Beziehungsgestaltungen, die sozusagen mit Einverständnis des Feedbacknehmers durchgeführt wird. Und das ist hiermit ausdrücklich und mit einem Schmunzeln erteilt. Wir haben auch über das Thema Eigenverantwortlichkeit und den Einfluss der Ideen des Selbstmanagements, der Selbstoptimierung gesprochen und auch den roten Faden nachzeichnen können aus den Counter-Cultures der 70er, 60er Jahre, den Subkulturen und Milieus, die keineswegs Mainstream waren, wie sie sich aber doch entwickelt haben und in den 90er und Nuller Jahren in eine gesellschaftliche Vorrang oder, wie Ulrich Bröckling sagt, Hegemonialstellung Vorstellung gebracht haben. Und Andreas Reckwitz hat das dann auch noch fortgeführt in der Linie des Nehm dein Leben in die Hand, unternehmerische Selbst hin zum Lebe dein bestes Leben, was das Motto in den letzten Jahren fast dazu geworden ist. Wenn dir diese Episode des Podcasts und der Podcast insgesamt gefällt, dann hinterlass doch ein Feedback und eine Sternebewertung. Das hilft mir und den Zuhörern, den potenziellen Zuhörern dieses Podcasts, weil der Podcast dadurch aufgefunden wird von Personen, die ihn eben noch nicht kennen und über die digitalen und sozialen Medien dann davon erfahren. Das würde helfen und deshalb diese Bitte an dieser Stelle. Sag deinen Kollegen, Bekannten Bescheid, dass hier zu Mediation, Coaching und Organisationsberatung gepodcastet wird und abonniere den Podcast, wenn du das noch nicht getan hast. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen und ab November 2024 dann auch für professionelle Organisationsberatungsausbildungen.